Okay, willkommen zum dritten Vortrag der Reihe Digitale Selbstverteidigung. Insgesamt die fünfte Veranstaltung. Die fünfte Veranstaltung. Einer Serie. Ich habe nachher noch mal eine Folie dazu, welche Veranstaltungen noch kommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe das Gefühl, ein paar von denen, die letzte Mal da waren, sind wieder da. Das freut mich. Und ihr habt noch mehr mitgebracht, oder? Wie viele Leute sind vom selben Verein hier? Doch eine ganze Menge. Freut mich, dass ihr da seid. Letztes Mal hieß es, ihr kommt zu 10, da war es super, super. Und schön, dass ihr hier seid, trotz des wunderschönen sonnigen Wetters. Wenn es zu warm wird, können wir die Fenster aufmachen. Ich würde eher sagen, nicht. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, das wissen die schon mal da waren, ihr dürft gern zwischendurch Fragen stellen. Insbesondere, wenn ich zu schnell werden sollte oder technische Begriffe verwende, die, wo ich denke, ja, und ihr denkt, Also gerne dazwischen Hand heben, wenn es passt, wir nehmen das dazwischen an. Wenn es mir zu viel wird mit den Fragen, sage ich das schon. Wir haben am Ende auf jeden Fall noch ganz viel Zeit. Mein Name ist Stefan. Wie gesagt, ich mache das jetzt das dritte Mal hier. Nachher kommt noch ein Kollege von mir, deswegen ist hier vorne so ein Platz frei. Also wundert euch nicht, wenn sich noch einer reinschleicht und nachher ganz am Ende bei den Fragen immer fleißig mit antwortet. Die Verstärkung kommt später. Der Vortrag heute ist wie die anderen auch für, also obwohl ich das beruflich mache mit der IT-Sicherheit und zum Beispiel auch mit Backups, ist der Vortrag heute rein privat motiviert. Deswegen dreht er sich auch um private Probleme oder Herausforderungen und ist für euch hoffentlich auch in irgendeiner Form anwendbar, wenn ihr heute hier rausgeht. Muss ich vielleicht noch was zur Reihe sagen? Genau, ich sagte ja, es ist der dritte Vortrag in der Reihe Digitale Selbstverteidigung. Das ist ein Format, was wir vom Chaos Computer Club Hamburg aufgelegt haben, um Themen, Herausforderungen der Digitalisierung einfach unter die Leute zu bringen. Themen, von denen wir denken, das wäre gut, wenn jeder diese Fähigkeiten hat oder zumindest das Grundprinzip hinter bestimmten Technologien verstanden hat, die wir heute jeden Tag einsetzen und aber vielleicht, wenn mal was nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann relativ hilflos darstellen. So, heute beim ersten Mal ging es um lauschende Smartphones, beim zweiten Mal ging es um Passwörter, wie die wegkommen und wie man sie sicherer macht. Und heute soll es darum gehen, wozu Backups gut sind. Und dafür betrachten wir uns gleich so zusammen. Also der Vortrag ist ein bisschen aufgegliedert in einen eher abstrakteren Teil. Wo wir uns einfach nur fragen, warum, also welche Daten haben wir so, warum könnten die wegkommen und was kann ich dagegen tun oder worauf sollte ich achten. Dann einen etwas praktischeren Teil mit, was machen Privatpersonen so üblicherweise, um ihre Daten aufzubewahren. Und im letzten Drittel, da wird es dann echt eine Herausforderung, da gehen wir dann doch so ein bisschen in einen professionelleren Bereich. Es ist dann so für ambitionierte Privatanwenderinnen. Wenn ich euch beim allerletzten Drittel ein bisschen verliere, haltet durch, danach ist die Frage-Antwort-Runde. Ich versuche es auch nicht so lang zu machen. Ich hatte ja gesagt, wir überlegen mal, also wenn es um Backups geht, geht es darum, dass wir unsere Daten beschützen vor Verlust. Also davor, dass wir sie verlieren. Dafür müssten wir jetzt erstmal überlegen, was sind denn Daten, die uns wichtig sind, wo der Verlust schmerzen würde. Klar, das Handy steht da. Ich hoffe, ich habe es eingeschaltet und es filmt auch noch. Okay, danke. Also Videos sind Daten, die wir vielleicht nicht verlieren möchten, insbesondere dann, wenn es vielleicht um Babyfilmchen geht. Natürlich Fotos. Wie viele Fotos macht jeder mit seinem Smartphone pro Tag und wie schnell ist so ein Smartphone mal weg? Aber wir haben auch noch viele alte Fotos, vielleicht auf Papier oder auf diesen CD-ROMs, die man früher dazu bestellen konnte, noch im Keller liegen. Fotos, Videos, persönliche Erinnerungen. Dann haben wir Dokumente, die wir vielleicht nicht verlieren möchten. Arbeitsverträge, Versicherungspolicen, Gehaltszettel möglicherweise auch, den Kaufvertrag für das Haus, den Mietvertrag für die Wohnung. Also es gibt diverse Unterlagen, die man besser nicht verliert und die in der Regel oder lange Zeit nur auf Papier vorlagen. Und wenn man das Papier durch einen Umstand verliert, hat man nur diese eine Kopie gehabt und muss sich vielleicht erst rumschlagen, bis man das neu bekommt. Bei Fotos ist es oft unmöglich, die zurückzubekommen. Dann gibt es noch andere Arten von, die sind hier gar nicht drauf, andere Arten von Daten wie Hobbyprojekte. Also Musiker haben vielleicht Aufnahmen von ihrer Musik oder Notenblätter. Leute, die gern basteln, haben vielleicht Schaltpläne oder irgendwie Konstruktionszeichnungen privat. Oder jegliche andere Art von Formaten. Letztes Mal hatten wir über Passwörter gesprochen. Und ein Unterthema davon war Passwortmanager. Und wenn ihr das euch zu Herzen genommen habt, dann habt ihr jetzt einen Passwortmanager und habt dazu eine Datenbank, wo die Passwörter drin liegen. Ich hatte damals auch schon gesagt, blöd ist immer, wenn diese Datenbank mal wegkommt. Also nicht nur, dass sie jemand klaut und dann eure Passwörter weiß, ihr könntet sie natürlich auch einfach verlieren. Also wäre es auch gut, wenn man irgendwie sich Sicherungskopien von seiner Passwortmanager-Datenbank aufbewahrt oder von teuren Softwarelizenzen, für die ich mal Geld ausgegeben habe. Die liegen in der Regel auch in Dateien vor, die muss man irgendwo ja hinlegen können. Oder andere Arten von Zertifikaten. Vielleicht benutzt ihr Elster für eure Steuererklärung und habt dort auch ein Zertifikat bekommen. Also es ist eine kleine Datei, die man auch irgendwie aufbewahren muss und alle 3 Jahre neu bekommt. Die muss irgendwo hin. Und was auch gern genommen wird, sind E-Mails. Also hier ist nur das E-Mail, aber oder Chatverläufe in Messengern wie WhatsApp oder Signal. Auch die sind oft uns was wert und wir möchten sie nicht verlieren. Fallen euch dann noch Sachen ein, also Daten, mit denen ihr umgeht, auf die ihr besser nicht verzichten möchtet? Geokoordinaten? Ja, zum Beispiel, aber ist aus dem Hobbyprojekt oder? Ach so, ja, klar. Aber hier geht es nicht darum, dass die Daten jetzt nicht zu jemandem anders kommen. Hier geht es darum, ich möchte sie nicht verlieren. Also ich möchte weiter darauf zugreifen können. Also zu dem Aspekt mit, dass niemand anders drauf kommt, kommen wir heute auch noch mal zurück. Aber eher bei dem Fall, wo lege ich die Kopien meiner Daten ab, ohne dass jemand darauf zugreifen kann. Beim letzten Mal bei diesem Vortrag hatte noch jemand den Impuls, hey, meine ganzen Playlisten, so von Spotify oder anderen Streaming-Dienstleistern, da hat man oft auch viel Arbeit reingesteckt, sich so seine Lieblingsalben zusammenzuklicken und wenn man aus irgendeinem Grund das Konto mal fehlt, ist auch blöd. Oft kann man sich die runterladen, macht nur kaum einer. Und das wäre auch, wäre ich gar nicht drauf gekommen, fand ich aber eine nette Idee. Mal zurück, das sind also Dateien, Daten und Dateien, die wir verlieren können und aber nicht verlieren möchten. Die liegen auf Papier, hatten wir schon gesagt, die liegen manchmal auf Geräten, auf dem internen Speicher, die liegen manchmal auf Festplatten, USB-Sticks, auf SD-Karten, auf diesen CDs von den Fotos. Gerade bei diesen Foto-CDs und bei Festplatten ist wichtig zu wissen, die gehen bestimmt irgendwann mal kaputt, ist eine Untertreibung, die gehen mit Sicherheit irgendwann mal kaputt. Die Frage ist nur, wann. Diese CDs, wenn man die gut behandelt, dann halten die so mittel 20 Jahre. Wenn ihr euch jetzt erinnert, vielleicht habt ihr im Keller noch so Boxen mit Fotos und diese CDs dazu, 20 Jahre sind jetzt um. So ab 2005 hatten die meisten eine Digitalkamera. Also wenn ihr diese CDs noch habt, wäre es jetzt eine gute Idee, die einmal auf eine Festplatte zu sichern. Weil manche halten vielleicht auch 30, manche nur 10 Jahre. Die Halbwertzeit ist 20. So, und manche Daten liegen in der Cloud. Und auch bei Clouds muss man uns ein paar Gedanken machen. Die werden zwar in der Regel professionell betrieben, aber da kann es auch dazu kommen, dass der Anbieter irgendwie gierig wird oder gehackt wird oder aus anderen Gründen. Wir kommen aber gleich nochmal sehr detailliert zum Thema Clouds. Das sind unsere Schätze und die Schätze sind Risiken ausgesetzt. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir überlegen, okay, das sind unsere Schätze, was kann passieren? Was sind Risiken, die für uns realistisch sind? Das Leben ist voller Risiken und wenn so ein Risiko eintritt, dann sind die Daten erstmal weg. Jetzt müsste ich bewerten, wie wahrscheinlich ist das, dass die Daten wegkommen und die Antwort darauf sollte sein, okay, ich kann sie mir über ein Backup zurückholen. Backup ist also eine Sicherungskopie der Originaldaten, die ich irgendwo aufbewahre, wo ich wieder drankomme, um die Originaldaten wiederherzustellen. So, was sind das für Risiken? Gibt es verschiedene Szenarien. Das erste mögliche Risiko ist der Schaden an der Hardware. Also wir fangen von links an und arbeiten uns dann, die letzte Mal dabei waren, kennen das schon, arbeiten uns so ganz langsam nach rechts durch. Ich habe gar nicht so viele Folien. Achso, und ich vergaß das zu sagen. Ihr müsst euch auch nichts mitschreiben. Wie ihr seht, erstens ist da wenig Text drauf. Zweitens kriegt ihr ganz am Ende noch einen QR-Code, den ihr abscannen könnt, kommt auf meine Webseite. Und dort gibt es die Folien zum Runterladen und später irgendwann auch das Video von dieser Veranstaltung hier. Deswegen filmen wir das zum nochmal anschauen. Und es gibt auch ein paar Links mit so sinnvollen Hinweisen und Tipps. So, okay, also das erste Risiko, was wahrscheinlicherweise eintreten könnte, ist, ich verliere, also der Datenträger geht kaputt oder ich verliere ihn. Wie kann das kaputt gehen? Wir hatten es gerade Urlaubsfotos, ich stehe in Spanien, obwohl ich arbeiten sollte, irgendwie auf Mallorca an der Klippe mal ein Foto, der Wind weht und das Handy fällt runter, dann ist es hin. Und mit ihm alle Fotos, die auf dem Gerät drauf waren. Kann natürlich genauso sein, dass es mir geklaut wird, abends an der Bar oder sehr beliebt auch bei Geschäftsreisen, Laptops im ICE, die kommen auch immer wieder mal weg, wenn man gerade nicht hinguckt. USB-Platten werden gern mal im Auto gelassen. Nicht unbedingt aus Absicht, sondern weil man halt mal seine Arbeitstasche im Auto lässt. Und wenn dann die Sonne so richtig rauskommt, so wie heute, wird es im Auto sehr warm. Und Festplatten sind jetzt nicht unbedingt dafür gebaut, bei 70 Grad länger durchzuhalten. Es kann also sein, dass mir einfach Festplatten aufgrund von Hitze oder auch von Kälte im Winter kaputt gehen und die Daten sind weg. Ja, grundsätzlich alle Arten von Festplatten, die einen, sehr, die magnetischen und die SDs genauso, alle haben quasi ein, wenn man das Kleingedruckte liest, ich tue es auch nicht, dann steht da immer, bitte betreiben Sie das Gerät nicht unter 5 Grad plus und nicht über 40 Grad plus oder so. Liest halt keiner, denkt man auch nie dran, weil das normalerweise auch nicht passiert. Ne? Das ist der Grund, warum dann diese militärischen Geräte immer so teuer sind, weil die funktionieren auch bei minus 20. Bei den Privatdingern funktionieren sie dann vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn mir das zwei, dreimal passiert ist. Ja, also per se erstmal alle, genau. Bei magnetischen habe ich sogar noch das Problem, die kann ich natürlich auch versehentlich an der Mikrowelle vergessen, weil ja auch nie was passiert. Also nicht in der Mikrowelle, aber so in der Küche daneben beim Losgehen, keine Ahnung, nicht was ihr denkt. Blitzschlag und Überspannung ist oft so ein Ding auch gewesen. Gerade in älteren Gebäuden ist es so, dass manchmal bei einem Gewitter Spannungsspitzen ankommen und empfindliche Geräte, die dann ans Netz angeschlossen sind, erleiden auch gern mal einen Verlust und hin und wieder setzt sich das dann auch auf den Datenspeicher durch. Und eine Sache hatte ich schon gesagt, bei Datenträgern ist eigentlich nicht die Frage, ob sie kaputt gehen könnten. Es ist klar, dass sie irgendwann kaputt gehen werden. Jede Platte geht irgendwann kaputt. Nichts hält ewig. Und das muss mir einfach bewusst sein. Wenn ich Fotos ein Leben lang aufbewahren will, kann die Antwort nicht sein, dass ein Mensch ein Leben lang die auf demselben Gerät, auf demselben Datenträger liegen. Das funktioniert nicht. Gerade bei Datenträgern, gerade bei Festplatten hat die professionelle Welt dafür eine Antwort. Die betreibt immer mehrere Festplatten parallel mit dem gleichen Kram drauf. Das Stichwort dafür ist RAID. Das hat noch nichts mit Backup zu tun und wir kommen auch später nochmal dazu, wie so ein RAID funktioniert. So, die zweite Kategorie ist, nicht, dass ein Gerät kaputt geht, sondern dass ein ganzes Gebäude kaputt geht. Der Unterschied ist, dass alle Kopien der Daten, die in diesem Gebäude sind, weg sind. Und also meine Strategie darin bestand, meinen Laptop auf eine Festplatte zu sichern und beides liegt in meinem Wohnzimmer, hat es mir nicht geholfen. Wie kann so ein Gebäude wegkommen? Es kann abbrennen und ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Es könnte ein Hochwasser geben, siehe Ahrtal. Da hätte es auch nicht geholfen, wenn ich die Festplatte mit der Sicherung meinem Nachbar gegeben hätte. Das Haus ist dann auch weg. Es könnte einen Krieg geben. Da hätte es auch nicht geholfen, wenn ich die Festplatte in der Nachbarstadt bei meinen Eltern gelagert hätte. Ich komme da auch nicht mehr ran. Selbst wenn die Gebäude nicht weggebombt sind, bin ich vielleicht geflohen und habe es nicht mehr im Zugriff. In Süddeutschland gibt es hin und wieder mal so Lawinen oder Erdrutsche oder sowas. Ist auch nicht gut. Und auch die Pandemie hat uns gezeigt, dass es Situationen geben kann, die uns daran hindern, einen bestimmten Ort zu betreten. Also ich durfte in der Pandemie nicht mehr ins Büro. Und wenn meine Backup-Strategie daran bestand, eine Kopie im Büro aufzubewahren, hätte ich halt für die paar Monate Lockdown ein bisschen alt ausgesehen, wenn ich es gebraucht hätte. So, also klingt erstmal ein bisschen fies, wie kann denn ein ganzes Gebäude verloren gehen? Aber wenn man es mal so durchdenkt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Die dritte Art, wie Daten wegkommen können, sind versehentliche Änderungen. Wirklich versehentlich, aus Versehen Unfall ist passiert. Was ist da möglich? Zum Beispiel, ich arbeite immer wieder an einer Datei und habe irgendwie jetzt was ganz falsch gemacht, habe aber schon auf Sichern gedrückt und dann ist quasi die alte Version überschrieben. Im beruflichen Leben kann ich dann meistens noch zurückgehen, weil ich irgendwie ein teures Abo gekauft habe bei Microsoft. Im Privatleben ist die Datei dann vielleicht einfach überschrieben, sie ist nicht gelöscht oder so, sie ist einfach anders und ich kriege sie nicht mehr zurückgedreht, weil ich Speichern gedrückt habe. Das können aber auch Situationen sein, dass andere Personen in meinem Haushalt oder in meinem kleinen mittleren Unternehmen vielleicht versehentlich Dateien gelöscht haben, weil sie dachten, die Festplatte braucht gerade keiner mehr, die nutze ich mal und mache da irgendwas drauf, zum Beispiel ein Video. Und dann sind die Dinger futsch. Oder auch Software ist nie perfekt. Auch Programme, die wir benutzen, machen hin und wieder mal was kaputt, was sie nicht kaputt machen sollten. Ganz aus Versehen wegen einer Fehlfunktion. Und dann ist es halt ärgerlich, weil wenn so eine Fotosammlung einmal gelöscht ist, weil irgendwie das Foto-Editor-Programm nicht richtig funktioniert hat, dann wird mir der Hersteller des Programms auch nicht dabei helfen, das Problem zu lösen, weil die Fotos sind ja nun mal weg. Also es können Sachen einfach versehentlich kaputt gehen, gelöscht, also überschrieben werden oder verloren gehen. Und das kann natürlich, und das ist dann die vierte Kategorie, unabsichtliche oder unbeabsichtigte Änderungen Teil 2, diesmal, ungewollte Änderungen Teil 2, aber diesmal mit böser Absicht. Das meint jetzt konkret Ransomware-Angriffe, also jemand hackt sich über einen Phishing-Angriff oder sonst irgendwie in euer Gerät, verschlüsselt die ganze Festplatte. Dann kommt ihr da nicht ran. Und dann seht ihr so ein schönes kleines Bild, das steht, okay, zahlen Sie jetzt bitte hier 100 Euro oder wenn ihr in einer Firma arbeitet, auch gern mal 1 Million Euro, um wieder an Ihre Daten ranzukommen. Also es wird tatsächlich unterschieden zwischen Privatpersonen, werden eher kleinere Beträge aufgerufen, aber bei Firmen oder Konzernen werden deutlich höhere Summen aufgerufen, damit dann das ganze Firmennetzwerk wieder entschlüsselt wird. Was ist jetzt der Unterschied zum versehentlichen Löschen? Die Hacker, die bösen Hacker, die stecken da ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein. Und wenn so eine Ransomware kommt, dann guckt die in der Regel erstmal nach, bevor sie sichtbar wird und sichtbar was kaputt macht, guckt sie erstmal nach, hat die Firma irgendwo Backups? Und dann lösche ich erstmal heimlich die Backups und dann mache ich die ganze Platte platt. Weil so hat dann das Opfer eben keine Chance mehr, die Daten zurückzuholen und muss das Lösegeld zahlen. Ransomware, übrigens, wer es nicht kennt, Ransom ist das englische Wort für Lösegeld. Ransomware ist also eine Software, die mir den Rechner verschlüsselt mit dem Sinn und mit dem Zweck, quasi Lösegeld zu erpressen. So, das gibt bestimmt noch weitere Arten, wie Daten wegkommen können. Aber das sind so die realistischsten in Mitteleuropa, würde ich mal sagen. Oder weiß noch jemand eine andere? Gut, wenn wir jetzt also überlegen, also das war der abstrakte Teil, ne? Wir schließen ihn mal ab mit so einem kleinen Fazit. Wenn wir jetzt also eine Backup-Strategie für uns überlegen wollen, was wäre das Richtige, müssten wir ein paar Eckpunkte betrachten. Da wären zum einen, welche Art von Daten, Dateien möchte ich überhaupt sichern? Es gibt bestimmt Sachen, die muss ich auch nicht sichern. Niemand würde auf die Idee kommen, von YouTube ein Video runterzuladen und das zu sichern. Das kann ich ja jederzeit von YouTube wiederholen. Also welche Daten will ich wirklich sichern? Wenn ich eine Sicherungskopie gemacht habe, wie weit vom Original sollte ich die lagern? Wie wichtig ist mir das? Wie kommt es dahin? Reicht mir eine Sicherungskopie, dass ich jeweils auf der Platte genau dasselbe habe, also auf einer Sicherungsfestplatte genau dasselbe habe wie auf dem Laptop? Oder brauche ich mehrere Versionen, um in der Zeit zurückzugehen, um dieses versehentliche Löschen sagen, okay, ich habe jetzt, ist mir gerade erst aufgefallen, aber ich habe vor 30 Tagen habe ich Dateien gelöscht. Die sind jetzt irgendwie, die sind nicht mehr da. Ich habe sie jetzt erst gemerkt. Kann ich vielleicht in der Zeit zurückdrehen? Also diese Versionierung ist aber eher interessant bei Dokumenten, die man immer wieder bearbeitet oder eben bei Ransomware-Angriffen, weil auch da ist es ja so, dass die Dateien nicht einfach verschwinden. Die sind schon noch da, die sind nur verschlüsselt und sind von der verschlüsselten Version überschrieben. Und wenn ich da nicht in der Zeit zurückgehen kann, nutzt mir das nichts. Denn aus dem Papierkorb holen kann ich sie nicht. Es hat sie ja niemand gelöscht. Schützt mich das, was ich mir gedacht habe, dann auch vor aller Art von böswilligen Angriffen? Passiert das automatisch? Also ein Backup heißt ja immer auch, ich muss quasi Daten von einem Gerät auf ein anderes Gerät kopieren. Wie passiert das? Kann ich das vergessen? Wie oft passiert das? Immer wenn ich nach Hause komme, einmal die Woche, was erzeugt das für einen Traffic und kriege ich mit? Und mal angenommen, es funktioniert automatisch, bekomme ich mit, wenn es irgendwann nicht mehr automatisch funktioniert, weil eine Fehlfunktion vorliegt? Wie sagt mir die Maschine, ey übrigens, ich brauche mal, dass du hier drauf guckst? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass auch Backups natürlich, gerade wenn sie entfernt gelagert werden, immer der Gefahr ausgesetzt sind, dass da jemand jetzt mal sich den Backup nimmt und meine Daten ausspioniert. Deswegen, wenn ich Backups verschlüssele, was immer eine gute Idee ist, sollte ich aber auch sehr genau überlegen, wo packe ich den Schlüssel dazu hin. Denn das Backup nutzt mir nichts mehr, wenn ich selber den Schlüssel verloren habe. Und es nutzt mir auch nichts, wenn ich den Schlüssel neben das Backup gepackt habe. Also Beispiel hier, er hat das vorhin gesagt, der USB-Stick, mit dem ich die Präsentation heute hergebracht habe, ist verschlüsselt. Natürlich schreibe ich das Passwort nicht auf den USB-Stick oder lege den Post-it dazu in dieselbe Tasche, wo ich das Ding lagere. Ne? Genau, also wo liegt der Schlüssel? Warum sage ich das mit dem Schlüssel so? Naheliegend wäre ja, wenn ich ihn nicht, wenn ich den Schlüssel nicht neben dem Gerät entfernt, also neben der Sicherungskopie entfernt lagere, sondern bei mir zu Hause, dann denk jetzt nochmal an das brennende Haus. Wenn mein Haus abbrennt und der Schlüssel ist weg, ist der Schlüssel weg. Und ich komme an den Backup halt auch nicht mehr ran, obwohl der Backup an sich noch da ist. Und eine Sache, die habe ich jetzt nicht extra draufgeschrieben, die ist aber eigentlich immer gut, wenn ich solche Sicherungsmechanismen baue. Ein Backup selber ist noch nichts wert, ohne einmal ihn einmal ausprobiert zu haben. Das Gegenteil von Backup in der IT nennt man ein Restore. Ein Restore, also eine Wiederherstelloperation. Ich probiere also einmal aus, die Sicherungskopie, die ich da habe, hilft mir die im Zweifel, das wiederherzustellen. Man muss ja nicht immer gleich sein ganzes Laptop überschreiben. Meistens gibt es Programme, dass man in den Backup reingucken kann und sagen, okay, da ist meine Datei, jetzt mache ich die einmal auf. Ich sehe, okay, da ist meine Heiratsurkunde drin und ich sehe, es hat funktioniert. Im Zweifel würde ich rankommen. Nichts ist blöder. Ich überlege mir eine riesenschlaue Strategie, mache das ein Jahr lang und dann passiert irgendwas und dann merke ich, verdammt, der Restore funktioniert gar nicht, weil die Software nicht tut, was sie soll, weil ich einen Fehler gemacht habe beim Einstellen oder weil irgendwie seit 3 Monaten die Festplatte vollgelaufen ist und ich habe es nicht gemerkt. So, das ist alles jetzt noch nicht Technik gewesen, ne? Sondern das ist quasi alles Sachen, Fragen, die sich jeder stellen kann, unabhängig davon, welche Geräte er hat. Gibt es Fragen bis hierher? Ja. Genau. Ja, genau, deswegen, das ist ein sehr guter Punkt. Deswegen schauen wir uns gleich auch 2 konkrete Personas an, die aus dem echten Leben kommen und nicht so wie ich aus irgendeiner Techie-Bubble, ja, sondern ne, Menschen wie Sie und ich. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wie viel Zeit möchte ich investieren?
Und ist das nachher später mit der Kompatibilität oder sowas? Gerade weil jetzt das Beispiel auch mit den CDs, die du am Anfang genannt hast, heutzutage haben die Dinger keine CD-Laufwerke.
Oh ja. Ja, sehr guter Punkt. Stimmt. Das hatte ich nicht auf dem Zettel, aber klar, das ist richtig, dass ich weiß, dass die Geräte, die ich verwende dafür, dass die auch noch dem Zeitgeist entsprechen und ich sie benutzen kann. Genau, klar.
Oder ich wechsle.
Ja, genau. Genau, Spoiler, bei einem Wechsel von Samsung zu iPhone oder zurück, die Chatverläufe sind weg. Ihr kriegt's nicht hin. Versucht's nicht erst. Okay, aber danke, das ist wichtig. Genau, also überlegt auch, die Technik, auf die ich es speichere, ist die noch, also müsste ich da hin und wieder mal drauf schauen, ob die noch aktuell ist. Ja, klar, und die Foto-CDs im Keller hat man schnell vergessen und heutige Geräte haben kein CD-ROM-Laufwerk mehr. Dann muss man schon rumgucken in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, wer hat denn sowas noch. Ich habe noch einen und ich habe tatsächlich diesen alten Tower-Computer nur noch deshalb im Keller, weil der dieses Laufwerk hat. Der ist auch gar nicht mehr angeschlossen. Ich benutze den auch nicht mehr, nur wenn ich einmal noch eine CD haben sollte. Ja, klar, die kann man sich dann kaufen, genau, richtig. Aber der Einwand ist berechtigt. Ne? Hätte ich jetzt auf Magnetbändern gesichert, würde ich das heute nicht mehr kriegen. Also 20 Jahre vor der CD-ROM sozusagen. Okay, dann hatte ich ja versprochen, ich sage noch was zu Clouds. Warum sind Clouds so wichtig? Ach nee, gar nicht wahr. Guck mal, ich habe noch mal eine Zusammenfassung. die habe ich ganz vergessen. Also egal, wie kompliziert oder unkompliziert ihr die Strategie denken müsst, nach dieser allgemeinen Flughöhe, auf der wir gerade waren, hat sich für Backups die 3-2-1-Regel eingespielt. Und das könnt ihr euch merken, ohne mitzuschreiben. 3 heißt, hab 3 Kopien deiner Daten. Das Original und mindestens 2 weitere. Mehr sind besser, aber 3 Minimum. Hab sie auf 2 verschiedenen Datenträgern. Wenn also der eine Datenträger die SSD in meinem Laptop ist, sollte das andere nicht noch eine SSD in meinem Laptop sein, sondern am besten vielleicht ein USB-Stick oder halt eine DVD oder ein Online-Laufwerk. Auf jeden Fall ein anderes Medium. Und eine dieser Kopien an einem anderen Ort. 3 Kopien auf 2 verschiedenen Medien und eine davon an einem anderen Ort. Das ist so die klassische 3-2-1-Backup-Regel, die sich jeder merken kann. Und jetzt habt ihr quasi auch so ein bisschen das ganze Bild, was damit eigentlich gemeint ist und warum. Okay, viele Dinge, und jetzt zurück zu der Frage, wie viel Zeitaufwand macht mir das eigentlich heute? Viele Dinge, was Datensicherung angeht, nehmen mir Clouds ab mittlerweile. Viele Geräte, die wir haben, sind mit Clouds verbunden. Die spielen eine große Rolle in unserem Leben. Manchmal wissen wir gar nichts davon und das passiert im Hintergrund, was einerseits nett ist, zu wissen, dass da jemand sich um mich kümmert. Andererseits wäre es schon besser, es zu verstehen. Und deswegen steigen wir da mal jetzt ein bisschen ein und versuchen, Clouds in unsere Backup-Strategie mit einzubauen. So, am häufigsten begegnet uns die Cloud auf unseren Handys, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir auf den Handys. Kennt ihr bestimmt mindestens zwei von diesen Symbolen. Ne? Das sind Google-Fotos und Apple-Fotos. Oft ist es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt ein Foto machen würde, das auch zeitnah in die Cloud, jetzt in dem Fall von Apple, synchronisiert werden würde, hättet ihr ein Google-Foto, wird es da hochgeladen. Das löst schon mal so ein bisschen das Problem, wenn mir in Spanien das Handy von der Klippe fällt, sind zumindest von den letzten, also bis auf die letzten 3-4 Fotos, sind alle anderen vielleicht wenigstens schon mal irgendwo in der Cloud gesichert. Fotos sind, Fotos hatten wir. So, dann Dateien. Kennt vielleicht die Symbole Google Drive, OneDrive von Microsoft oder Dropbox, so einer der ganz frühen Dienste, als die Handys so angefangen haben, mit Dateien zu machen. Fairerweise haben viele Privatleute gar nicht mehr so viel mit Dateien zu tun heutzutage. Nee, die arbeiten eher mit Videos oder Fotos. Das sind im Grunde auch Dateien, und man sieht es ihnen nicht mehr an. Man sieht keinen Dateinamen, man sieht keine Größe, sondern nur noch diese kleinen Vorschaubildchen, was okay ist. Es gibt aber tatsächlich noch Dateien, also Office-Dateien wie Word, Dokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, die ich versenden möchte. Oder eben, was ich vorhin sagte, Datenbanken von Passwortmanagern, ELSA-Zertifikate oder. Und ein weiterer Cloud-Dienst ist E-Mail. Nun gibt es E-Mail als Wort schon deutlich länger, als es das Wort Cloud gibt. Und trotzdem ist es ein Cloud-Dienst, weil Cloud beschreibt nichts anderes, dass an einem bestimmten Ort im Internet ein bestimmter Dienst erbracht wird, den ich konsumiere, und nichts anderes sind E-Mails. Jemand empfängt oder sendet für mich E-Mails und gibt mir die Möglichkeit, auf mein Postfach zuzugreifen. Hat halt früher nur niemand Cloud genannt. So, was macht jetzt so eine Cloud aus? Eine Cloud ist in der Regel eben eine Kombination aus einem Online-Dienst und einer App auf einem Gerät, einem Handy, einem Laptop oder auf einem Personal Computer. Der Online-Dienst wird in der Regel in einem professionellen Rechenzentrum gehostet, also betrieben. Dazu gehört dann auch, dass der Betreiber dieses Rechenzentrums die Dateien, die dort liegen, verschlüsselt, dass da niemand reinspaziert und die Festplatten mit meinen Fotos rausholt und dann meine Fotos sehen kann. Er sorgt dafür, dass dort überhaupt nur Leute reingehen dürfen. Also die haben dann halt dicke Wände und Türen mit einem Sicherheitsschloss, dass überhaupt nur Leute rein dürfen, die dahin gehören. Der macht auch Backups, dass wenn ihm mal das Rechenzentrum abbrennt, er zumindest mir meine Fotos wiedergeben kann, weil da kann ich auch nichts dafür. Die Cloud ist praktisch, das hatten wir schon gesagt. Ne? Oft passiert es relativ automatisch, dass mein Client, also das kleine Fotoprogramm auf meinem Handy, die Verbindung mit der Cloud herstellt und die Bilder, die ich zuletzt gemacht habe, da hochlädt. Das nennt man dann inkrementelle Backups. Er macht also Sicherungskopien, aber nicht immer alles, was auf dem Gerät ist, sondern immer nur die letzten Änderungen, die er dann hochpackt. Und das hat neben der Tatsache, dass ich in der Cloud eine Sicherung davon habe, noch den anderen Vorteil, dass ich meine Dateien auf mehreren Geräten zugreifen kann. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, habt im iPhone Fotos gemacht und am Mac oder so könnt ihr sie dann sehen, bearbeiten. Das gleiche mit den E-Mails habt ihr wahrscheinlich einerseits auf dem Laptop, andererseits auf dem Handy. Also Cloud-Dienste sind auch super praktisch beim Synchronisieren. Willkommen übrigens. Was Clouds aber nicht haben, jedenfalls nicht für die meisten Privatanwender, ist eine Versionierung. Ihr erinnert euch, dass ich in der Zeit zurückgehen kann. Das heißt, ja, sie machen inkrementelle Backups, also quasi nehmen immer die letzte Datei und packen sie in die Cloud, aber dafür überschreiben sie immer die alte Version. In den meisten Fällen, also die meisten Clouds, haben immerhin einen Papierkorb. Wenn ich Dateien versehentlich lösche, wandern die da erstmal in den Papierkorb und liegen dort genau 30 Tage. Das ist so bei Apple Fotos und Apple Cloud oder iCloud Drive, Google Fotos, Microsoft OneDrive. Die alle, wenn ich was lösche, geht es in den Papierkorb, nach 30 Tagen ist es weg. Eine Ausnahme sind Google Drive und auch das Microsoft OneDrive für Firmenkunden. Dort ist es so, dass ich auch eine Versionierung habe, also in der Zeit zurückgehen kann und verschiedene Versionen der Datei, die ich mal vielleicht mehrmals bearbeitet habe, dann wieder zurückholen kann. Das ist besonders praktisch im Firmenkontext, wenn mehrere Leute an einem Word- oder Excel-Dokument arbeiten und ich sagen kann, okay, es ist jetzt gerade völlig in die falsche Richtung, ich will jetzt 3 Tage zurückgehen, die Version war besser. Aber das hilft uns Privatanwendern jetzt in der Regel nicht so viel. Die meisten Privatclouds bieten das nicht.
Wie heißt denn zum Beispiel so ein Cloud?
Wenn ich jetzt so wenn ich,
also woher weiß ich, dass das gespeichert wird? Das wird ja nicht automatisch gespeichert. Da muss ich ja
Das kommt drauf, also ja. Man muss was tun. In der Regel fragt das Handy aber schon beim ersten Einrichten, wie hättest du es denn gern? Soll ich deine Fotos, also Google Fotos macht das beispielsweise. Ne? Das ist hier, das ist Google Fotos. Das kann man auch auf dem Samsung-Handy benutzen, wobei Samsung eine eigene Galerie betreibt. Wahrscheinlich auch mit einer eigenen Cloud, das weiß ich gar nicht genau. So, mal angenommen, Google wäre es, dann das erste Mal, wenn ich die Google-App aufmache, sagt er, okay, willkommen bei Google Fotos. Übrigens, ich habe festgestellt, du machst auch eigene Fotos. Ja, hey, wow, klar, deswegen habe ich ja mein Handy. Soll ich die für dich in die Cloud sichern? Und das heißt, das hat eine Funktion, das heißt, glaube ich, Backup and Sync heißt das dort. Und aber findet es, wir schauen uns das mit den Fotos aber gleich noch ein bisschen genauer an. Nur dadurch, dass jeder ein anderes Handy hat, ich weiß nicht, ob das in dem Workshop übrigens noch nächste Woche drankommt. Nächste Woche gibt es einen Workshop zu Datensicherung von Handys. Aber gerade diese Cloud-Apps, die sind relativ zuverlässig, aber macht euch damit vertraut. Ne? Und am besten kriegst du raus, ob es funktioniert hat, wenn du auf dem Handy das Foto machst, in die Cloud sichern lässt. Das sieht man dann übrigens auch. Meistens ist dann so ein kleines Symbol auf dieser Wolke, wo steht, ich habe jetzt alle Bilder hochgeladen, dann ist so ein grünes Häkchen da. Und dann von einem anderen Gerät dich mit deinem Google-Konto anmeldest und guckst, ob auch online diese Bilder da sind. Dann weißt du, okay, die sind wirklich in der Cloud angekommen. Also wenn man feststellen, dass sie auf mehreren Geräten sichtbar ist, dann hat das meistens funktioniert. Der Nachteil bei Google zum Beispiel ist, jedenfalls in der kostenlosen Version ist der Speicherplatz eingeschränkt, der macht die Fotos dann mal ein bisschen kleiner. Die sind dann immer noch nett anzusehen, aber wer wirklich gute Fotos gemacht hat oder irgendwie spektakuläre Videos, die haben danach so Kompressionsartefakte, also diese kleinen Kästchen, die man immer so sieht, wenn man das zu stark komprimiert hat, die Datei. Naja, das ist unterschiedlich ein bisschen, ne? Je nachdem, ob man dafür Geld bezahlt oder nicht. Also bei Apple ist es, glaube ich, so, oh, da stimme ich jetzt ein bisschen. Ich glaube, bei Apple ist es so, da hast du 5 GB kostenlos. Das hilft dir aber nicht, wenn du ein iPhone mit 128 GB gekauft hast und nur 5 davon passen in die Cloud, dann ist schon mal klar, dass du da keine Fotos hin synchronisierst. Dann sagt Apple, hey, möchtest du nicht für 99 Cent im Monat deine Cloud auf Cloud Plus erweitern und dann hast du nicht mehr 5, sondern 50 GB. Wenn du sagst, ja, aber 50 GB reichen mir auch nicht, ich habe ja auch ein paar Videos auf dem Gerät, ich brauche mehr, dann verkaufen sie die für 2,99 verkaufen sie dir dann, glaube ich, 200 Gigabyte. Also es ist immer eine Preisfrage. Bei Google ist es ähnlich. Ne? Auch bei Google kann man Geld in die Cloud reinstecken. Ja.
Ist das dann irgendwann Schluss oder werden dann die neuesten in der Cloud abgespeichert?
Das schauen wir uns gleich an. Noch Fragen?
Nein? Ich habe auch noch eine
ja.
Weitere. Ich bin nicht angemeldet, habe ich gerade gesehen. Reicht das nur? Mhm. Reicht das nur, sich anzumelden?
Nee, man muss auch dieses Synchronisieren anschalten. Ne? Also das, die meisten Apps fragen, die müssen das auch fragen. Das ist eine rechtliche Vorgabe, weil die Cloud selber, zu Cloud gibt es übrigens ein Cloud ist ein Computer anderer Leute. Ne? Also Cloud ist immer so ein toller Begriff, aber eigentlich sind das Server, also Computer, die einfach jemand anderem gehören und nicht mir. So. Und weil die meisten Clouds, die wir so benutzen mit den Geräten, die meisten Menschen so haben, in den USA stehen, sind sie nach europäischem Recht verpflichtet zu sagen, okay, bevor wir das jetzt anschalten, muss der Nutzer zustimmen, müsste sich dann die AGBs durchlesen. Ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal gesagt, ne? Es gab so eine Untersuchung, wenn ich alle AGBs lesen würde, die mir so im Alltag begegnen, 72 Arbeitstage pro Jahr. Wenn ich das alles lese und versuche zu verstehen. Insofern habe ich vollstes Verständnis dafür, dass ihr die AGBs nicht lest. Ich lese die meisten auch nicht, gebe ich zu. Aber da steht halt drin, dass der Anwender zustimmen muss, dass seine Daten eben aus dem europäischen Raum in die USA verbracht werden, dort gespeichert werden, vielleicht auch noch analysiert werden. Das ist ja, bei Google kommt ja noch mehr. Ne? Wenn ihr Google Fotos in die Cloud hochladet, dann werden die da nicht nur kleiner gemacht und gesichert, die werden auch gescannt. Dann wird halt geguckt, wo ist das Foto aufgenommen. Wer war das vorhin? Da, ne? Genau, dann wird geguckt, wo das Foto aufgenommen und dann kann ich bei Google sagen, okay, zeig mir alle Fotos, die in Spanien aufgenommen worden sind und dann sehe ich nur die. Dann scannen sie quasi, was ist auf dem Bild, eine Objekterkennung. Zeig mir alle Fotos, in der eine Katze ist und dann sehe ich nur die. Und die machen auch eine Gesichtserkennung. Kann ich also sagen, also erstmal muss ich sagen, okay, welche Gesichter hast du denn? Und dann kann ich den Gesichtern einen Namen geben. Wenn ich das für ein paar Leute gemacht habe und es kommen neue Fotos von derselben Person dazu, kann ich sagen, hey, zeig mir mal alle Fotos von Stefan und dann zeigt er mir alle Fotos mit meinem Gesicht drauf. Das heißt umgekehrt aber auch, die Cloud macht nicht nur Speichern. Die Cloud macht auch immer schön Bilder analysieren. Das muss euch auch bewusst sein. Steht auch in den AGBs. Kann man meistens nicht abschalten, selbst bei den Bezahlclouds nicht.
Haben möchten und deswegen auch immer, wenn ihr Bilder macht, fragen, ob das
Wir versorgen dich jetzt übrigens mit dem Mikrofon, da kommt's schon. Diesmal musst du es benutzen. Genau, also die Anmerkung war, dass genau aufgrund dieser Tatsache viele Leute haben diese Cloud-Funktion angeschaltet und sie ist auch super praktisch und auch dieses nach Objekten und nach Orten suchen ist super. Man kann das auch kombinieren, ne? Zeigt mir alle Fotos von Katzen, die ich in Spanien gemacht habe. Ist total toll, aber bedenkt immer, ne, dass wenn ihr Fotos von anderen Leuten da hochladet, scannt Google das Gesicht anderer Leute, die wollen das vielleicht gar nicht. Ja. Nee, ja, nicht ganz. Also bei den Großen, also Apple, Google und Microsoft machen das, glaube ich, genau. Es gibt aber auch Clouds, die Wert auf Datenschutz legen. Und du kannst ja auch eine selber bauen, da kommen wir ganz am Schluss dann zu. Also nochmal, Clouds sind Computer anderer Leute, das kann ich auch. Schauen wir uns ganz am Ende an. Ich sagte ja, der fortgeschrittene Teil kommt ganz am Ende. Wir schauen uns mal an, wie so eine Cloud funktioniert. Ich habe also mein Handy. Und ich habe eine Cloud. Und jetzt mache ich auf meinem Handy ein paar Fotos. Und wenn ich das eingeschaltet habe, was wir gerade gesagt haben, ne, Cloud aktiviert und dieses Backup in Sync heißt es bei Google, bei Apple heißt es, glaube ich, Foto-Backup oder so, wandern die Fotos vom Handy in die Cloud. Die werden da hochgeladen. Relativ zeitnah, je nachdem, wie es eingestellt ist, sogar von unterwegs, spätestens aber zu Hause im WLAN. Mache ich noch mehr Fotos, die werden da hingeladen und noch mehr Fotos am nächsten Tag und die werden alle hingeladen und dann sagt mein Handy, ups, dein Speicher ist voll. Kann ja sein. Habe ich ganz viele Fotos gemacht, ist mein Handy voll, mache ich dann. Dann sagt das Handy, kein Problem, du hast ja die Fotos in der Cloud, du brauchst sie gar nicht mehr auf dem Gerät. Okay, dann lösche ich halt ein paar. Also das macht das Gerät automatisch, das müsst ihr nicht machen. Ne? Das Gerät löscht die dann auf dem Gerät selbst in der Cloud, bleiben sie allerdings da, weil es sind ja eure Fotos. Dann mache ich neue Fotos und auch die werden wieder in die Cloud hochgeladen. Soweit so klar. Also in dem habe ich dann in der Cloud mehr Fotos als auf dem Gerät.
Automatisch geht es automatisch, dass es in die Cloud geht dann?
Ja, wenn das so eingestellt ist, schon. Okay. Genau.
Ich kann nicht entscheiden, also ich will nur das Foto jetzt in der Cloud haben, aber
doch, das geht auch, das ist aber echt müßig. Ne? Also ja, das geht auch. Ich kann auch sagen, wenn diese automatische Sicherung nicht eingeschaltet ist, kann ich dann einzelne Fotos anklicken und sagen, die laden mir jetzt bitte bei Google Fotos hoch oder bei Apple Fotos in die Cloud, das weiß ich nicht, aber bei Google Fotos geht es. Das macht dann Sinn, aber nicht als Backup, sondern das macht dann Sinn, wenn ich die Fotos gezielt mit Menschen teilen möchte auf diesem Weg. Aber ich sage, okay, ich will die jetzt in eine größere Freundesgruppe teilen und will dann nicht die Fotos immer in WhatsApp verschicken, sondern die etwas größere Version über Google Fotos teilen, warum auch immer. Nur, wenn ich es als Backup betrachte, da kommen wir auch noch zu, sowas ist halt schnell mal vergessen. Und dann sind genau die Fotos, die mir wirklich wichtig sind, sind da nicht dabei. Und wenn ich jetzt mein ganzes Fotoarchiv durchgehen würde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe tausende Fotos, wenn nicht zehntausende, wenn ich da jetzt raussuchen müsste, welche ich sichern will und welche nicht, wäre ich verrückt. Das schaffe ich in dem Leben nicht mehr. Also wenn, man muss sich halt entscheiden, will ich die Fotos Google anvertrauen, dann macht es aber auch Sinn, alle oder keiner.
Oder einen anderen Anbieter als Google nehmen.
Entschuldige?
Oder halt einen anderen Anbieter als Google nehmen.
Ja, genau, oder einen anderen Anbieter als Google nehmen, genau. Es gibt, richtig, genau. Wir wollen ja gar keine Werbung machen. Ich sag dir deshalb nicht so, also ich sag deshalb so auf Google nicht, weil ich das toll finde. Ne? Ich benutze selber gar kein Google, auch nicht die Suchmaschine. Ich weiß aber, dass es nun mal bei euch sehr verbreitet ist und der Vortrag ist ja für euch. Ne? Also deswegen. Es gibt aber auch, vielleicht kommen wir am Ende beim Fragen-Antwort-Teil dazu, welche Cloud-Anbieter, die zwar Cloud sind, aber vertrauenswürdig oder datensparsam mit den Daten umgehen.
Google ist halt bedauerlicherweise, besonders bei Android, einfach das Einfachste, weil wenn man sich irgendeine App im Play Store runtergeladen hat, dann hat man sich wahrscheinlich schon mit dem Google-Konto auf dem Gerät angemeldet. Da muss man eigentlich nur noch in die Einstellung gehen unter Konten Google und da kann man dann das meiste an Synchronisierung aktivieren oder deaktivieren. Es ist quasi eingebaut, weil Android ist halt schon Google.
Ich habe gleich noch eine Geschichte, um euch Google abzugewöhnen, aber da kommen wir zu. Okay, mal hier weitergedacht. Das Handy geht kaputt. Na, ihr erinnert euch, Spanien, Klippe, runterfallen, Handy kaputt. Alle Fotos weg. Aber nicht schlimm, sind ja alle in der Cloud und ich kann mir ein neues Handy kaufen. Gehe ich in Spanien in den Mediamarkt, kaufe mir ein neues Handy und dann passiert, was du gerade gesagt hast, ne? Dann melde ich mich bei Google an und dann sagt das Ding, ey, wow, du bist in der Google Cloud, hast du ja deine Fotosammlung, willst du die jetzt auch hier haben? Sagst du, ja klar, möchte ich, aktiviere ich wieder, Backup in Sync. Sync übrigens für Synchronisation. Er synchronisiert, was er in der Cloud hat, auch mit dem Gerät. Was passiert dann? Die Fotos werden dann rübergespielt, aber eigentlich nicht, sondern eigentlich nur diese kleinen Vorschaubildchen, die du brauchst, um die Galerie durchzuscrollen. Die eigentlichen Bilder, die großen Dateien, die werden erstmal nicht runtergeladen. Du brauchst sie ja eigentlich erst dann, wenn du sie anchippst. Du müsstest jetzt also hergehen und jedes Bild anchippen. Habe ich dazu was? Genau. Wenn du so ein Bild antippst, dann lädt er das Bild aus der Cloud komplett runter. So, und wenn du jetzt hier das ein paar Mal machst, dann hast du eine Teilmenge, hast du auf dem Gerät auch wieder. Dann machst du neue Fotos von dem Gerät und auch die werden wieder zurück in die Cloud gespielt. Warum habe ich euch das jetzt gezeigt? Da komme ich nachher gleich nochmal, also da komme ich noch ein paar Mal drauf zurück, weil an dem Bild seht ihr, wenn eure Backup-Strategie darin besteht, dieses Gerät hier an einen Laptop oder an eine USB-Festplatte anzuschließen, mittlerweile kann man die direkt anschließen, und alle Fotos von dem Gerät auf die Platte zu sichern, dann sind gar nicht alle Fotos auf dem Gerät, sondern die sind in der Cloud. Das muss man wissen. Auf den Geräten ist immer nur eine Teilmenge. Das gleiche gilt übrigens für E-Mails. Ich vermute mal, das E-Mail-Konto habt ihr länger, als ihr euer letztes Gerät habt. Das heißt, in eurem E-Mail-Konto liegen vermutlich deutlich mehr E-Mails drin, als auf dem Gerät gespeichert sind, weil auch das so funktioniert. Wenn ich den E-Mail-Client auf dem Gerät einrichte, ist es nicht so, dass er alle tausende E-Mails eurer Vergangenheit auf euer Handy runterlädt. Das macht er nicht. Warum sollte er? Der macht da nur die letzten 2-3 Wochen. Und ab dann jede E-Mail, die ihr mit dem Gerät versendet. Aber die letzten paar Jahre sind da nicht drauf. Also die E-Mails kriegt ihr so auch nicht gefangen. Und das Gleiche gilt im Grunde für Dateien, die in OneDrive liegen oder im Google Drive liegen. Die sind auch erstmal nur dann auf dem Gerät, wenn du sie da gebraucht, wenn du sie da bearbeitet hast oder angesehen hast. Sonst sind die nicht da. Also wenn ihr quasi eine Cloud benutzt, solltet ihr wissen, die Dateien, die finale Wahrheit ist nur in der Cloud. Und ihr müsst halt selber zusehen, wie ihr die da rauskriegt.
Google zum Beispiel hat so ein Feature, Google Takeout heißt das, glaube ich, wo man die Daten, die Google über einen hat, zumindest die sie einem geben wollen, von den meisten Google-Services, die man sich da einfach an einem Ort alles runterziehen kann, einmal alle Bilder zum Beispiel.
Sind die dabei, die Bilder? Okay, habe ich auch nie, ich benutze kein Google, habe ich halt nie probiert. Okay, und eine Sache habe ich jetzt nicht abgebildet, das hatte ich aber vorhin gesagt, wenn ihr jetzt natürlich euch entscheidet, ein Bild aktiv zu löschen, dann verschwindet das auf dem Gerät und es in der Cloud wandert es in den Papierkorb. Wie lange liegt es dort? Sehr gut. 30 Tage, genau. Gut aufgepasst. Na klar.
Was ist, wenn man die Bilder einmal gelöscht hat und die kommen irgendwann immer, ich weiß nicht, aus welchem Rhythmus immer wieder, obwohl ich schon längst tausendmal gelöscht habe?
Das ist eine interessante Frage. Das könnte eine Fehlfunktion sein. Ja, es könnte eine Fehlfunktion sein, dass er bei den Bildern einfach den Löschbefehl nicht in die Cloud übertragen hat. Aber hängt sehr vom Einzelfall ab. Klingt aber nach einer Fehlfunktion, sollte so nicht sein. Aber das sind genau die Sachen, die ich meinte mit. Auch Software hat immer irgendwelche Fehler und auch das ist eine Art, seine Dateien zu verlieren. Deswegen wäre es gut, sie an einem sicheren Ort zu haben, wo keine Software drauf rumdoktort, sondern wo ich sie im Zweifel rausholen kann, wenn ich sie brauche. So, ich hatte ja gesagt, ich habe noch was, ne? Okay, Google oder überhaupt Clouds. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, Clouds sind Computer anderer Leute. Das heißt, ich vertraue meine Daten Computern an, auf die ich selbst keinen Zugriff habe. Google, Microsoft, Apple, das sind alles Computer, die in der Regel in den USA stehen. Für Firmenkunden betreiben die Anbieter das auch in Europa und auch in Deutschland. Aber die meisten Privatclouds sind in den USA. Das heißt, wenn ich mit denen Beef habe, kann ich nicht mal eben hinfahren mit dem USB-Stick und sagen, mach mal meine Daten da drauf. Das machen die nicht. Also selbst wenn ich da wohnen würde, machen sie es nicht. Aber ich kann es nicht. Ich kann sie nicht mal verklagen, weil sie woanders sitzen. Ich müsste mir da einen Rechtsanwalt suchen. Also ich kann es versuchen, es ist aber wenig aussichtsreich.
Internationalen Rechtsstreit gegen Google in den USA will man nicht machen.
Genau. Genau so. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass ein Cloud-Anbieter feststellt, hey, wir machen die Cloud jetzt mal teurer. Ne? Wir machen jetzt diese 50 Gigabyte bei Apple, kosten jetzt nicht mehr 99 Cent im Monat, sondern 99 Euro und das ab morgen. Also es ist nicht wahrscheinlich richtig, ne? Aber es hindert sich theoretisch auch niemand dran. Hattest du dich auf eine datenschutzfreundliche Cloud in der Ukraine verlassen, ist sie vielleicht auch weg. Auch ein extremes Beispiel. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die nicht ganz so offensichtlich sind, aber doch immer wieder mal vorkommen. Und das ist die Geschichte hier. Die handelt von Mark. Mark ist ein Familienvater aus den USA. Und Mark hat sich sehr auf Google verlassen. Der hatte nicht nur quasi ein Google-Handy, sondern der hatte auch alle seine Dateien in Google Drive und er hat mit Google Mail, also Gmail, da seinen ganzen Mailverkehr gemacht und das auch schon über viele Jahre. Wer in dem Passwortmanager-Vortrag oder wer in dem Passwortvortrag war, weiß, warum das Postfach so wichtig ist. Ne? Weil wenn ich mal meine Passwörter zurücksetzen möchte, kommen diese Zurücksetz-Mails in mein E-Mail-Postfach. Das hatte er bei Gmail. Und er hatte sogar, das gibt es in Deutschland nicht, aber in den USA gibt es Google Fi, heißt das, glaube ich, das ist ein Mobilfunktarif. Der hatte also auch seinen Mobilfunktarif bei Google. Also auch seine Handynummer bei Google. Und dann ist Folgendes passiert. Er hatte einen kleinen Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt war der, ein Jahr oder so? Auf jeden Fall war es ein Säugling. Und der hatte ein Ekzem an einer ungünstigen Stelle, so im Schritt. Und hat geschrien, konnte sich nicht mitteilen, die haben sich Sorgen gemacht, wie Eltern das so tun. Und haben dann im Krankenhaus angerufen und gesagt, also haben ihre Sorgen mit den Ärzten da geteilt und die Ärzte haben gesagt, wir sind gerade ziemlich voll. Um besser beurteilen zu können, ob sie gleich kommen oder besser morgen früh, schicken sie uns mal ein Foto. Was macht er? Zieht seinen Säugling aus, macht ein Foto von dem Ekzem im Intimbereich und schickt das seiner Frau zunächst und die schickt es dann den Ärzten. Was macht Google damit? Google macht, was in gewisser Weise auch von Google gefordert wird. Google scannt das Bild. Vergleicht es mit einer Datenbank oder vergleicht es mit künstlicher Intelligenz und stellt fest, okay, nackter Säugling, intime Umgebung, Kinderpornografie. Legt es nochmal, ich glaube, die haben es sogar nochmal Menschen vorgelegt, weil Google, also weil sie solchen Fällen auch nochmal quasi einer zweiten Instanz anvertrauen und der Mensch hat auch gesagt, ja, sieht aus wie Kinderpornografie. Dann ist Folgendes passiert, so ein paar Tage später hat Google seine Konten, also erstmal haben sie ihn von seinem Handy abgemeldet. Dann ist ihm aufgefallen, dass auch er über den Computer nicht mehr in seine Cloud kommt. Also er kommt nicht auf seine E-Mails, er kommt nicht auf seine Fotos, inklusive aller Babyfotos. Er kommt nicht auf, ach so, und das Handy war auch zurückgesetzt. Er kommt nicht auf seine Dateien, also seine Office-Dateien, die er brauchte. Und er kommt, sein Handy, also sein Mobilfunkvertrag war auch ausgesetzt, weil der war auch von Google. Also Google hat ihn einmal komplett ausgesperrt. Und jetzt versuch mal irgendwie bei irgendwelchen anderen Diensten dein Passwort zurückzusetzen oder die E-Mail-Adresse zu ändern, wenn die Original-E-Mail-Adresse und die Telefonnummer nicht mehr verfügbar sind. Das ist nahezu unmöglich. Der hatte richtig massiv Probleme, damit überhaupt wieder seine Korrespondenz aufzunehmen. Seine Fotos waren weg, seine Dateien auch, weil das war ja seine Sicherungsstrategie, das alles in die Cloud zu packen. Ja, es war ein Fehler, nur hat ihm das bei Google keiner geglaubt. Die haben zwar auch nicht gesagt, nee, wir glauben dir nicht, die haben nur gesagt, unsere Policy, also unsere Richtlinie besagt, da sind wir knallhart, wir können dir nicht helfen. Und die haben es auch nicht aufgelöst bekommen, bis ungefähr ein halbes Jahr später dann ein Polizist vor seiner Tür stand, der ihm gesagt hat, übrigens, wir haben gegen sie ermittelt, weil Google hat Anzeige, also Google hat es dem NCMEC gemeldet, das ist so eine Organisation, eine NGO, die sich für Kinderschutz einsetzt und hat das Bild dahin gemeldet, die haben es in ihre Datenbank aufgenommen, haben es bei der Polizei angezeigt, die Polizei hat ermittelt, ohne dass die, das wussten die Eltern, ne? Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass er nichts dafür kann. Der Polizist ist also nur vorbeigekommen, ihm zu sagen, die Ermittlungen sind eingestellt und wir haben befunden, sie sind unschuldig. Und Mark hat dann gesagt, okay, gut, können Sie mir jetzt bitte helfen, meine Fotos wiederzubekommen? Und der Polizist so, nee, kann ich nicht. Google ist ein Privatunternehmen, wir haben da keine Jurisdiktion. Er hat dann noch versucht, quasi die Fotos wurden ja, also im Grunde der ganze Cloud-Inhalt wurde der Polizei übermittelt und lag da in der Asservatenkammer, hat versucht, über seinen Anwalt Zugriff darauf zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist. Und das ist kein Einzelfall. Also der Artikel hier in der New York Times, da ging es tatsächlich um zwei Männer. Ich habe jetzt nur eine Geschichte erzählt. Und auch vor kurzem erst wieder ist es einer Frau passiert, dass ihre Kinder mit dem Ding rumgespielt haben und sich selber beim Spielen nackt fotografiert haben. Das Ding hat das in die Cloud hochgeladen, Konto gesperrt. War auch in den USA, sie hatte da auch alles drin. Also Clouds sind super praktisch, aber sie sind halt woanders. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund, richtig oder falsch, da ausgesperrt werdet, kommt ihr nicht mehr ran. Hart, gell? So, jetzt mal zurück zu etwas näher an unser Leben. Das ist nicht ganz unpraktisch. Wir nähern uns mal zwei Personas. Einmal haben wir Alice. Ich bin immer bei Alice und Bob. Einmal haben wir Alice. Alice ist Journalistin. Alice lebt in Hamburg. Sie hat ein MacBook. Sie ist voll der Apple-Fan. Deswegen hat sie ein MacBook, weil das unter Journalisten sowieso total hip ist. Sie hat ein iPhone natürlich, weil das dazu passt. Und weil das damit kostenlos kommt, hat sie ihr E-Mail-Account auch bei iCloud, also dem E-Mail-Dienst von Apple. Mit dem Handy macht sie die meisten Fotos und ein paar Fotos macht sie mit einer Kamera, die sie dann auf ihr Laptop mit einem Kabel rüberzieht. Und ihre Kollegin Chris hat ihr irgendwann mal den Tipp gegeben, mach mal Sicherung mit einer USB-Platte und das macht sie auch. Wir schauen uns gleich noch im Detail an, wie. Daneben, das ist Bob. Bob ist Alice jüngerer Bruder. Bob wohnt in Münster und Bob hat nicht viel Geld, deswegen hat er natürlich keine Apple-Produkte, sondern hat ein gebrauchtes Windows-Laptop mit Windows 11 drauf, mit dem schreibt er seine Semesterarbeiten. Er hat ein günstiges Android-Handy, seine Korrespondenz macht er mit dem kostenlosen Gmail-Dienst, weil das mit dem Handy quasi dazu kam. Eine bewusste Datensicherungsstrategie hat er jetzt noch nicht. Er weiß, dass Microsoft gesagt hat, irgendwas machen sie da mit der OneDrive Cloud und Google hat gesagt, irgendwas machen sie da mit den Google-Fotos. Und er vertraut schon, dass das einigermaßen passt. Das sind unsere zwei Personas und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Okay, also Alice, wir gucken uns Alice mal an. Alice hat also einen Laptop. Wir fangen mal mit Alice Laptop an. Und Alice hat sich so zur Routine gemacht, immer wenn Freitag Alice vom Büro nach Hause kommt oder von dem Auftrag, wo sie gerade war, dann macht sie sich einen Rotwein auf, legt die Beine hoch, holt eine Festplatte aus der Schublade, steckt die Festplatte an ihr Apple Laptop und dann geht eine Time Machine auf. Time Machine, also wir sind jetzt in der Phase, wo es ein bisschen konkreter wird. Das sind Tipps, die ihr euch mitnehmen könntet. Jetzt für den Fall, wenn ihr ein Apple habt. Geht eine Time Machine auf. Time Machine ist ein Programm, was auf dem Mac drauf ist, was also kostenlos schon dabei ist und was dafür sorgt, dass immer, wenn ihr einen externen Datenträger ansteckt, die Sicherung, die letzten Versionen der Dateien, die ihr auf dem Laptop bearbeitet habt, auf diese Festplatte rüber kopiert werden. Und das funktioniert eben nicht nur so, dass er quasi alles überschreibt, sondern das Wort Time Machine bedeutet genau das. Ich kann jederzeit quasi mit dem Programm in der Zeit zurückdrehen und mir die alten Versionen zurückholen, die vor gewisser Zeit mal da waren. Genau, nicht eingeschlossen. Wir haben jetzt ja auch gesehen, warum. Bei diesen Backups mit der USB-Platte sind die Fotos, die sie mit dem Handy macht, weil die sind zwar auf dem MacBook sichtbar, aber die sind nicht auf der MacBook-Platte. Und nicht eingeschlossen sind auch die E-Mails, weil die kann sie zwar an ihrem Laptop schreiben, aber nicht alle E-Mails sind da. Also ein paar E-Mails sind drin, aber eben nicht alle. Wenn sie also eine Sicherungskopie mit Time Machine macht, hat sie alles drauf, was auf der Laptop-Festplatte ist. Das funktioniert auch sehr gut. So, dann ist sie fertig mit der Sicherung. Die dauert in der Regel jede Woche auch nur 1-2 Minuten. Dann zieht sie die Platte ab, legt sie wieder in die Schublade in ihrem Wohnzimmer und trinkt ihren Rotwein weiter und guckt Netflix. So, jetzt lasst uns mal überlegen. Jetzt erinnert euch bitte an die Bedrohungsszenarien von am Anfang, diese vier Felder. Ne? Wie hilft ihr das jetzt bei diesen Bedrohungsszenarien? Hilft ihr das bei einem Hardware-Schaden, wenn also ihr MacBook kaputt geht? Ja, ne? Genau, hilft. Also bei Time Machine sogar sehr gut, wenn mal angenommen das MacBook geht kaputt und sie geht zum Mediamarkt oder so, holt sich oder in Apple Store und holt sich da ein neues Gerät. Beim ersten Anschalten steckt sie die Platte ran und dann sagt das Gerät, hey, wow, ich habe hier eine Sicherung aus Time Machine gefunden, möchtest du die wieder herstellen? Wenn sie dann sagt, ja, dann dauert es ein bisschen länger als ein paar Minuten, aber danach sieht das MacBook fast genauso wieder aus, wie sie das alte verloren hat. Das funktioniert sehr gut. Hilft es ihr bei versehentlichem Löschen? Oder auch bei, ja genau, ne? Ich kann in der Zeit zurückdrehen. Genau deswegen heißt es Time Machine, eine Zeitmaschine, mit der ich die Zeit zurückdrehen kann. Und das ist auch der Grund, warum es auch bei Ransomware hilft. Außer natürlich, es ist eine besonders fiese Ransomware, die guckt, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Die guckt, guck mal, Alice hat eine Time Machine eingerichtet. Das kann die Ransomware theoretisch herauskriegen. Und dann wartet die Ransomware erstmal, bis sie die Platte wieder ransteckt. Dann löscht sie die Platte, dann löscht sie das Laptop. Dumm gelaufen. Also, kommt ein bisschen drauf an, wie schlau die Ransomware ist. Okay, das war Alice Laptop. Achso, genau, jetzt, wir sind ein bisschen abgeschweift. Also, hilft ihr das gegen Hardware-Schaden? Ja. Gegen versehentliches Ändern? Ja. Hilft ihr denn gegen Gebäudeschaden? Also, das brennende Haus, ihr erinnert euch. Nein, beziehungsweise teilweise, es hilft ihr dann gegen Gebäudeschaden, wenn sie gerade nicht zu Hause ist und ihr Laptop bei sich hat. Wenn sie aber zu Hause ist mit Laptop und der Platte, dann nicht. Ne? Genau. Also wenn sie unterwegs ist und das wird eingebrochen, die Wohnung wird ausgeräumt zum Beispiel, dann hilft sie ja schon, weil dann hat sie immer noch das Laptop. Aber die meiste Zeit sind ja doch Laptop und Platte unter einem Dach und dann hilft es hier nicht. Verschlüsselung, genau. Die Frage ist, wenn jetzt jemand diese Platte hat, genau, wenn jemand einbricht und die Platte mitnimmt, kommt er dann an ihre Daten ran? In dem Fall würde man sagen, ja, denn Time Machine selber legt die Backups erstmal nicht verschlüsselt ab. Legt die Backups nicht verschlüsselt ab. Wir schauen uns gleich noch an, was sie besser machen könnte, gucken uns jetzt aber erstmal ihr Mobiltelefon an, also ihr iPhone. Wir hatten ja schon festgestellt, auf dem iPhone gibt es das sogenannte iCloud Backup. Die kostenlose Version mit 5 GB, da kommt sie nicht weit, also zahlt Alice die 2,99 im Monat für 200 GB. Und alle ihre Fotos, die sie mit dem Handy so macht, dienstlich wie privat, und auch die Videos werden in diese Cloud hochgeladen. Das funktioniert auch automatisch. Jedes Mal, wenn sie sich zu Hause mit ihrem WLAN verbindet, also wenn sie nach Hause kommt, werden die Dinger automatisch hochgeladen. Da muss sie kein Kabel anstecken, kein Routlein aufmachen, das geht so. Einige Apps auf dem Gerät sichern die Dateien auch in die Cloud. Also nehmen wir mal an, ihr nutzt WhatsApp. Ich tue es nicht, aber mal angenommen, ihr tut es. Dann gibt es diesen Chatverlauf. Auch der kann in die iCloud gesichert werden, wenn man es eingestellt hat. Ja, und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Auch das Gerät selber, die Einstellungen, welche Apps sind da drauf, wie sind die eingestellt, manchmal sogar, mit welchem Konto bin ich irgendwo angemeldet, bei der HVV-App beispielsweise. All das kann in den Backup mit aufgenommen werden und wird in der iCloud gespeichert. Immer wenn sie sich mit einem WLAN verbindet. Jetzt wäre die Frage, hilft dir diese Cloud-Verbindung gegen den Hardware-Schaden? Also beispielsweise jemand klaut dir das Handy. Ja, ne? Nicht? Ach so, ja, doch, genau, es hilft. Es hilft, ne? Also und das bei Apple funktioniert das sogar ziemlich gut. Wenn jemand das Handy klaut und sie geht in den Shop, holt sich ein neues, meldet sich mit ihren Konten an und dann sagt Apple, ey, wow, du hast ja ein iCloud-Konto bei uns und da liegt ein Backup von einem anderen Handy. Möchtest du das jetzt nutzen, um das Handy einzurichten? Wenn du dann ja sagst, dann lädt er das alles runter und das dauert eine halbe Stunde, aber irgendwann ist das Handy fast genauso wie das alte Handy war. Nee, die Bilder lädt er nicht runter, ne? Also das nicht. Er lädt erstmal, wieso unkomprimiert? Ach so, wegen der Fotos. Ja, ja. Nee, Apple komprimiert die, glaube ich, nicht. Aber erinnert euch an diese Cloud-Darstellung eben. Die Fotos lädt er trotzdem nicht sofort alle aufs Handy. Das Handy bleibt erstmal blank. Ja, also der zeigt die alle an in der Galerie, aber runtergeladen, wirklich physisch auf das Gerät, wenn sie erst, wenn ich sie aufmache. Das war diese Grafik, die wir gerade hatten. Ja?
Wie ist es, wenn zwei Handys synchronisiert werden, wenn man von einem alten aufs neue, ist das denn auch sozusagen, zieht er denn die Daten vom anderen Handy, platziert die dann auch auf der Cloud?
Die zieht er von dem anderen Handy. Also sowohl bei Apple wie auch bei Samsung zieht er die vom anderen Handy. Mit anderen Geräten habe ich es noch nicht gemacht. Das ist in der Regel auch besser, wenn ich das alte Gerät noch habe, weil dann wirklich alle, auch bei einem Samsung-Gerät, wirklich alle Einstellungen rübergezogen werden. Wenn ich es über die Cloud mache, bei einem Android-Gerät funktioniert es nicht so schön, aber von Gerät zu Gerät, dann sind die Fotos aber auch dabei, weil er dann wirklich physisch von einem Gerät aufs andere, dann hat er sie ja nicht in der Cloud oder weiß es zumindest nicht sicher, dann macht er wirklich alle eine 1-zu-1-Kopie mit allen Daten darüber. Genau. Hilft ihr das gegen einen Gebäudeschaden? Die Cloud-Sicherung. Also brennendes Haus. Ja, genau. Weil wir haben ja gelernt, die Sicherungen liegen irgendwo in den USA und nicht bei ihr in Hamburg. Hilft ihr das gegen versehentliches Löschen? 30 Tage, sehr gut. Und sind die Daten verschlüsselt? Also kann jemand anders in den USA die Daten lesen? Das kommt auf den Vertrag drauf an, genau, und der normale Apple-Vertrag, also gut formuliert. Und es kommt jetzt neuerdings auch ein bisschen auf die Einstellung an. Bis vor kurzem war es so, da war die Antwort jein. Die liegen schon verschlüsselt auf diesen Festplatten in Apples Rechenzentrum, damit da keiner reinspaziert und die mitnimmt. Aber Apple hat den Schlüssel und nicht ihr. Also Apple-Mitarbeitende können da sehr wohl reingucken. Ganz neu ist allerdings, dass man tatsächlich jetzt auch für die iCloud-Backups sagen kann, ich möchte die Ende zu Ende verschlüsselt haben, also ich möchte den Schlüssel besitzen. Apple tut sich ein bisschen schwer damit, weil Apple immer für möglichst viele Menschen möglichst leicht bedienbar sein sollte. Und es kommt leider häufig vor, dass Menschen, denen man einen Schlüssel anvertraut, den dann verlieren. Wenn aber quasi ich meinen Apple-Schlüssel verliere, kann mir Apple auch nicht mehr helfen. Sie kommen ja nicht mehr ran, die sind dann weg. Das geht. Für datenschutzbewusste Menschen kann man die iCloud jetzt auch als Privatmensch verschlüsselt betreiben. Dann kommen aber vorher irgendwie gefühlt 10 große gelbe, rote Fenster von Apple, die sagen, bist du dir sicher, was du da tust? Pack den und so weiter und so weiter. Okay, was könnte Alice jetzt, ach nee, waren wir schon fertig damit? Ja, doch, waren wir. Was könnte Alice jetzt noch Oder nee, was hat Alice schon mal gut gemacht? Alice hat schon mal gut gemacht, dass sie überhaupt auf ein weiteres Gerät sichert. Erinnert euch, 3-2-1, ne? Sie hat immerhin auf einem zweiten Gerät nochmal Daten ausgelagert. Die Cloud-Sicherung sogar unter einem anderen Dach, das ist auch schon mal eine schöne Sache. Bei der Cloud-Sicherung ist auch schön, dass es automatisch passiert, ohne dass sie es vergessen kann. Bei der Festplatte nicht so sehr, weil wenn sie mal den Rotwein zu lange getrunken hat, hat sie es vielleicht dann nicht mehr geschafft, die Platte ranzustecken. Außerdem der Nachteil bei so einer Platte, wenn die runterfällt, geht sie auch gern mal kaputt. Und dann ist doof. Und der Nachteil bei der Cloud, hatte ich gerade schon gesagt, der Schlüssel liegt bei Apple. Jetzt muss man aber auch wieder Risikoabwägungen machen, wie schlimm ist das, dass Apple diese Schlüssel hat von mir. Ne? Apple hat das Handy gebaut, wenn die da einen Chip hätten reinbauen wollen, um mich auszuspielen, dann hätten sie das eh schon getan. Apple hat das Betriebssystem programmiert und zeigt uns den Code nicht. Wenn sie da eine Hintertür einbauen wollen, hätten sie das getan. Macht jetzt einen Unterschied, ob ich meine Fotos unverschlüsselt in die Apple Cloud lege? Eigentlich auch nicht mehr. Sie können es eh zugreifen, wenn sie es möchten.
Hätten und haben sind auch nochmal so.
Bitte?
Hätten und haben ist da auch die Frage.
Hätten und haben, ja, das stimmt. So, was könnte Alice noch besser machen? Zum einen könnte sie relativ leicht die Time Machine umstellen auf Verschlüsselung. Das ist nämlich eigentlich, das ist standardmäßig nicht drin, aber eigentlich ganz einfach. Es ist hier nur ein kleiner Schalter, wo drin steht, verschlüssel mein Backup. Dann muss sie sich allerdings ein Passwort ausdenken und das muss sie gut aufbewahren. Deswegen ist es im Standard auch nicht eingeschaltet, weil Apple damit rechnet, dass die Leute sowas verlieren. Aber man kann es einschalten und wenn Alice das Passwort gut aufbewahrt, dann hat sie die Festplatte verschlüsselt. Jedes Mal, wenn sie die reinsteckt, muss sie das Passwort auch wieder neu eingeben. Wenn die Platte jemand klaut, kann er damit aber nichts machen, weil es alles sicher verschlüsselt ist. Das kriegt niemand aufgebrochen. Also jedenfalls nicht mit normalen Mitteln zu normalen Zeiten. Also nicht in den nächsten 100 Jahren, wenn ich nur die Möglichkeiten einer Privatorganisation habe. So, was könnte sie noch besser machen? Sie könnte sich einfach eine zweite Platte kaufen. Diese Platten sind nicht teuer, ne? Die liegen so zwischen 50 und 100 Euro. Und wenn sie eine zweite Platte hätte, könnte sie die ins Büro legen und einfach jeden Freitagabend die eine Platte an Time Machine anschließen und jeden Montag im Büro die andere. So hätte sie erstens zwei Platten. Wenn eine kaputt geht, hat sie noch die andere. Sie hat sie an zwei verschiedenen Orten. Wenn im Büro wieder mal Corona-Lockdown ist, hat sie immerhin zu Hause noch eine. Nee, genau, das waren die Vorteile. Und sie könnte versuchen, die Fotos auf die Festplatte zu sichern, also quasi das zu erzwingen, was nicht automatisch passiert, dass wirklich alle Fotos und alle E-Mails wirklich auf dem Mac liegen und dann von der Sicherung auch auf der Platte nochmal gesichert werden. Das ist eigentlich ein bisschen trickier. Das ist so quasi die Hausaufgabe, da müsstet ihr euch reindenken, wenn ihr das wirklich wollt. Ja, da hinten war eine Frage. Nein. Die Frage war, ob aus technischer Sicht die Daten irgendwie darunter leiden, wenn sie hin und her kopiert werden. Bei Backups reden wir immer von verlustfreier Übertragung und letztendlich sind das allen Nullen und Einsen. Und die werden, also das ist der Sinn von digitalen. Also nicht wie früher bei den Magnetbändern, dass die dann anfangen zu rauschen mit der Musik, wenn ich sie zu oft kopiert habe. Sondern bei der digitalen Übertragung ist halt 0 oder 1 und dadurch ist es verlustfrei. Trade-off, also diese Einschränkung, dass bei der Google Cloud die Bilder komprimiert werden, das liegt einfach daran, dass ich sage, in der kostenlosen Version habe ich nur so und so viel Platz und die Bilder müssen einfach kleiner gemacht werden. Das ist dann nicht mehr verlustfrei. Das ist aber auch jetzt, also das steht auch in der Beschreibung sozusagen. Danach, wenn die einmal klein gemacht sind und dann können sie beliebig oft hin und her kopiert werden, das ist egal. Und wenn ich Google mehr Geld gebe als Abo, was weiß ich, 10 Euro im Monat mir einen Terabyte Google-Speicher kaufe, dann kann ich diese Funktion auch ausschalten. Dann macht Google das mit dem Komprimieren nicht. Und dann bleiben die Fotos in voller Schönheit und Größe, werden immer komplett in die Cloud geladen. Also es gibt keine technische Notwendigkeit, das zu tun. Das ist eher so eine wirtschaftliche Überlegung, um ein bisschen Platz zu sparen und Kosten. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee. Hilft das mit den zwei Festplatten bei einem Einbruch zum Beispiel?
Ah ja, genau. Hilft mir das bei den Platten? Ja, eigentlich schon. Ne? Weil ja unwahrscheinlich ist, dass jemand im Büro und in ihrem Heim gleichzeitig einbricht.
Man braucht nur eine Platte.
Bitte?
Man braucht hier nur eine Platte.
Du meinst nicht, dass Alice die Daten verliert, sondern dass jemand anders sie hat. Ja, genau. Also deswegen die Verschlüsselung anschalten, genau. Ja klar, ne? Also je mehr ich die Daten in der Welt verteile, desto wichtiger ist es, dass sie verschlüsselt sind. Und dann ist es wiederum wichtig, dass ich weiß, wo der Schlüssel ist.
Wenn ich die jetzt verschlüsselt auf die Festplatte, Mhm.
Nee, genau, nee. Also die Antwort ist ja schon, aber dafür brauchst du entweder extrem viel Rechenpower, um es noch zu deiner Lebzeit zu schaffen, oder es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Also die, ich weiß gar nicht, die werden, glaube ich, mit AES 256 verschlüsselt. Und das, also vielleicht kriegt die NSA das hin, und aber dann auch nur einmal genau mit diesem Ding, ne? Aber eine normale Spionage-Hacker-Gruppe oder der böse Chef oder die fiese Ex-Frau oder keine Ahnung, die nicht. Also nicht mit normalen Mitteln. So, das war Alice. Kommen wir zu Bob. Bob, wie gesagt, hat mit Apple nichts am Hut, ist ihm zu teuer. Deswegen hat er einen Laptop, und er hat auf seinem Laptop beim Einrichten das Angebot bekommen: Hey, möchtest du all deine eigenen Dateien, deine Fotos oder Bilder und deinen Desktop immer schön in das OneDrive sichern? Das ist auch schön kostenlos. Da sagte er: Hey, in die Cloud sichern und kostenlos, finde ich gut, mache ich. Dann hat er relativ schnell festgestellt, dass dort aber nur 5 GB Speicher sind. Und als er sich das erste Video aus seinem Studentenwohnheim auf die Festplatte speichern wollte, hat die Cloud gesagt: Ich bin jetzt voll. Also hat Bob beschlossen, er speichert auf dem Laptop keine Videos oder Fotos mehr, nichts, was größer ist, sondern wirklich nur noch seine Semesterarbeiten oder Kopien von irgendwelchen Dokumenten, also so Kleinkram halt. Ja, so, und immer wenn sich das Laptop mit dem Internet verbindet, werden die Ordner, Desktop, Dokumente und Bilder automatisch zwischen dem Gerät und der Cloud synchronisiert. Hilft Bob das jetzt? Wir gucken erstmal nur sein Laptop an. Hilft ihm das jetzt gegen Hardware-Schaden? Bisschen mehr Selbstbewusstsein bitte. Ja, danke. Hilft ihm gegen Hardware-Schaden? Also wenn jemand seinen Laptop klaut oder er den runterfallen lässt oder so, dann kann er sich mit demselben Microsoft-Konto auf einem neuen Laptop verbinden. Die Dateien sind alle noch da. Hilft ihm das gegen versehentliches Ändern und Löschen? Ändern nicht so richtig, löschen ja, wie lange? Danke, 30 Tage. Hilft ihm das gegen einen Gebäudeschaden? Ja, genau, ne? Wenn in seiner WG irgendwie Münster ist, ja, na, weiß ich auch nicht, was da passieren könnte. Wenn sein Haus abbrennt, genau, hilft ihm, weil es ist nicht unterm selben Dach. Hilft ihm was gegen Ransomware? Das ist interessant übrigens. Wenn man die AGBs liest, und ich habe es bei der Recherche für den Vortrag getan, dann kann man lesen, dass für Privatanwender Ransomware einmal geschützt ist. Also wenn man einmal einen Ransomware-Angriff bekommen hat, dann kann man sich einmalig die Daten aus der OneDrive-Cloud zurückretten. Bei Business-Anwendern, die den Business-Tarif bezahlen, immer wieder, aber bei Privatanwendern ein. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie es messen wollen, keine Ahnung. Es gibt so spezielle Internetversicherungen, nur ich weiß halt nicht, was die taugen. Ne? Also wenn die, also erstens glaube ich nicht, dass diese nachher die Erpressungssumme immer zahlen. Das wäre ja ein ganz schönes Geschäftsmodell für die Erpresser. Und rein technisch zurückholen ist auch schwierig. Wenn die Fotos weg sind, sind sie weg. Da hilft auch die Versicherung dann nicht. Das ist, bei Backups ist das so ein Ding. Ne? Also wir reden quasi die Kopien eurer Kinderfotos, ne, da hilft euch keine Versicherung bei, weil es ist ja kein wirtschaftlicher Schaden. Was soll man machen?
Dem kann man nicht wirklich einen Wert zumessen. Das ist
genau. So, und sind seine Daten in der Microsoft OneDrive Cloud verschlüsselt? Gleiches Prinzip wie bei Apple. Klar, auch Microsoft betreibt professionelle Rechenzentren, die Dateien sind verschlüsselt, aber der Schlüssel liegt bei Microsoft. Wer die Festplatte klaut, hat nichts davon. Microsoft-Mitarbeiter auf der ganzen Welt könnten theoretisch dabei zugreifen. So, Bob hat auch ein Handy. Das Handy arbeitet mit Android, also Googles Betriebssystem. Er hat Google Fotos als Backup eingerichtet und freut sich, dass das kostenlos ist. Dafür ist es nicht schlimm, dass seine Bilder ein bisschen kleiner gemacht werden. Einige seiner Apps, wie WhatsApp zum Beispiel, sichern auch die Chatverläufe in das OneDrive. Nur anders als bei Apple wird die Konfiguration von seinem Handy da nicht hingesichert. Also quasi, welche Apps er drauf hat und wie die eingerichtet sind und angeordnet sind. Das wird da nicht in der Cloud gespeichert. Ist aber mehr so ein Komfortfaktor, ist jetzt kein echter Verlust, weil man das alles mit ein bisschen Mühe wieder einrichten kann. So, ansonsten ist es so, sobald das Gerät, sein Android-Handy sich zu Hause mit dem WLAN verbindet, laufen spätestens dann die Sicherung der Fotos, der Videos oder sonstiger Dateien, die er da hat. Hilft ihm das gegen Hardware-Schaden, wenn ihm das Handy klaut? Ja, na klar. Hilft ihm das gegen versehentliches Ändern und Löschen? Ja, teilweise. Ne? Also löschen ja, 30 Tage hatten wir jetzt oft genug. Und gegen versehentliches Ändern, ja, bei diesen Google Office-Dateien, bei anderen Dateien nicht. Hilft Ihnen das gegen einen Gebäudeschaden? Das ist eine Cloud, ja, genau. Also die Cloud ist in den USA bei Google. Wenn sein Haus abbrennt, kann er es zurückholen. Ob es gegen Ransomware hilft, habe ich nicht rausgekriegt, muss ich zugeben. Weißt du das? Auch nicht. Und sind die Daten verschlüsselt bei Google? Ja, selbes Prinzip. Google hat sie verschlüsselt, aber Google hat den Schlüssel. Nicht ich.
Hilft ihm das, wenn er Vater ist?
Bitte?
Hilft ihm das, wenn er Vater ist?
Ich habe es noch nicht verstanden.
Ob ihm das hilft, wenn er Vater ist?
Ob ihm das hilft, wenn er Vater ist? Ja, genau. Ob ihm das hilft, wenn er Vater ist? Naja, ja, ja. Nee, halt nicht, genau. Weil ja an dem Beispiel Google die Dateien genommen hat und sie unverschlüsselt der Polizei übergeben. Genau, ja, guter Punkt. Ja. Google kommt daran. Das Fazit für Bob. Bob verlässt sich also offensichtlich sehr auf Clouds. Der Vorteil ist, die Daten, die Sicherungskopien liegen räumlich immer weit entfernt. Und er hat eine gute Häufigkeit seiner Sicherung. Es kann ihm nicht passieren, dass er das mal vergisst. Und selbst wenn irgendwie eine Fehlfunktion passiert, dann meldet sich die App in der Regel und sagt, hey, ich bin Google Fotos, der Upload hat nicht geklappt, mach mal was. Ja, dann kann er sich immer noch Gedanken machen. Der Nachteil von Bobs Ansatz ist eben, er hat wirklich keinen physischen Zugriff auf den Kram. Also wenn er Vater wird oder andere Sachen passieren, kommt er nicht so einfach ran. Und gerade bei Google, ich sagte ja selber, ich benutze Google nicht, ist zumindest auch dort das Geschäftsmodell mal etwas fraglicher als bei Apple. Das hatten wir, glaube ich, im ersten Vortrag kurz behandelt. Googles Geschäftsmodell ist es, mit den Verhaltensdaten, die sie über uns erfassen und analysieren und dann das zu nutzen, um unser Verhalten zu beeinflussen. Grob gesagt, zielgerichtete Werbung. Also Google kann günstige Geräte, günstige Dienste anbieten, weil sie im Hintergrund ganz viel Geld mit unseren Daten verdienen. Das ist ihr Geschäftsmodell. Apple ist im Grunde genau andersrum. Auch die verdienen Geld mit unseren Daten, aber sie verticken sie nicht an andere Dienstleister. Sie nutzen sie selber und verdienen ihr eigentliches Geld mit unglaublich überteuerten Geräten. Das ist ihr Geschäftsmodell. Und wir würden nicht mehr so viel Geld für ein iPhone bezahlen, wenn wir quasi uns da Sorgen machen müssten, dass Google genauso schindludrig damit umgeht wie Apple.
Google interessiert es sehr, wie viele Katzen ihr in Spanien fotografiert habt.
Genau.
Entschuldigung.
Ja. Er hat, na doch, er hat alle Bilder in der Cloud von seinem Handy, die, ne? Und die auf.
Also wenn er dann noch
bezahlt. Achso, er hat schon alle Bilder da, nur die Bilder sind jeweils verkleinert. Mhm. Ne? Also das, also.
So, ich dachte, weil er das Video am Anfang, da war schon zu. Und er würde jetzt nur seine Masterarbeit oder seine Arbeit, also weniger große Dateien.
Das mit dem Video, ist ein Laptop, das war die Microsoft
One. Ja, das war auf dem Laptop. Das war auf dem Laptop. Er hat festgestellt, auf dem Laptop, auf der Laptop-Cloud ist nicht so viel Platz. Bei Google sind es, glaube ich, 15 Gigabyte und dadurch, dass sie die Bilder kleiner machen, passen da so wahrscheinlich 20.000 Bilder rein. Also von den verkleinerten Versionen, ne? Bis die Cloud immer voll ist. Ja, aber irgendwann wäre die dann auch voll. Nur das schafft man, ja, genau. Also insbesondere dann nicht, wenn man so jung ist wie Bob, ne? Weil der hat ja noch ganz viel Bilder. So, was könnte Bob besser machen? Bob könnte auch auf die Festplatte umstellen wie seine Schwester. Denn auch, und das wissen die meisten nicht, auch Microsoft hat an Bord so eine Art Time Machine. Das heißt nur nicht so cool. Das heißt bei Microsoft Dateiversionsverlauf. Klingt wie eine Behörde. Und ist auch gar nicht leicht zu finden, weil Microsoft natürlich seine Cloud verkaufen möchte und nicht so alte Sachen wie den Dateiversionsverlauf. Man muss es also wirklich suchen mit der Suchfunktion in Windows. Und dann findet man auch ein Programm, was wirklich hässlich aussieht, verglichen mit den heutigen Apps. Ich kann es nicht anders sagen. Wie gesagt, ihr könnt am Ende die ganze Präsentation runterladen. Ne? Das ist, und ansonsten funktioniert das aber genauso wie eine Time Machine. Man richtet sich im Dateiversionsverlauf einen externen Datenträger ein, zum Beispiel eine USB-Platte. Sagt dann noch, welche Verzeichnisse dahin gesichert werden sollen. Und dann kann er das Gleiche machen wie Alice. Platte ran, automatische Sicherung, Platte raus, fertig. Er kann das auch mit zwei Platten machen. Dafür müsste er allerdings OneDrive ausschalten. Und ihr wisst jetzt auch, warum. Weil nämlich, solange ich das OneDrive anhabe, weiß ich nie, welche Dateien sind nur in der Cloud und welche sind wirklich auf meiner Platte. Wenn ich also mit dem Tool hier unten, mit diesem Dateiversionsverlauf, wirklich alles sichern möchte, dann muss ich OneDrive ausschalten, sonst blockieren die sich quasi gegenseitig. Genau, und er könnte natürlich auch seine Handyfotos mit einer Platte sichern. Ursprünglich habe ich gesagt, er könnte sie auf den Laptop mitladen, aber mittlerweile geht es sogar so, dass ich Festplatten mit so einem kleinen USB-C-Anschluss auch direkt an das Handy anstöpseln kann und dann kann ich direkt vom Handy auf eine Platte meine Fotos auch physisch sichern, dann brauche ich sie nicht in die Cloud schieben. Ja, bitte. Genau. Ja, genau. Jede Änderung.
Wenn ich eine Datei fünfmal in verschiedenen Versionen habe, dann hat er fünf verschiedene Dateien.
Genau so ist das. Und genauso funktioniert Time Machine auch, genau. Also jedes Mal, wenn ich eine Datei. Also die funktionieren ein bisschen anders. Wenn ich innerhalb. Jetzt sind wir bei den Fortgeschrittenen. Ne? Wenn ich im Dateiversionsverlauf von Windows fünfmal in der Woche die Datei ändere und am Ende der Woche mache ich die Platte ran, dann nimmt er nur die letzte Version. Mache ich aber quasi jede Woche eine Änderung fünfmal und habe immer diszipliniert meine Platte dran, dann habe ich alle fünf Versionen. Bei Apple ist es anders. In der Time Machine, da merkt er wirklich im Betriebssystem schon, wie viele Änderungen habe ich. Und egal, wann ich die Platte ranstecke, er nimmt dann alle Änderungen mit. Das liegt aber daran, dass es ein anderes Dateisystem ist. Ja, ist aber im Grunde für Privatanwender auch nicht so wichtig in der Regel. Wenn ich weiß, ich ändere Dateien häufig, dann lohnt es sich halt, den Backup täglich zu machen und nicht mehr wöchentlich oder monatlich. Genau.
Wenn mich alles täuscht, kann man auch irgendwo einstellen, wie viele Versionen man von den Dateien haben möchte.
Das auch, genau. Ja. Genau, also das ist auch, wenn ich versioniere, kann man in vielen Tools auch einstellen, wie viele Versionen er in die Vergangenheit aufbewahrt. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Apple kann, aber Apple macht das. Also das übliche Schema, wenn man es nicht anders einstellt, sondern der Anbieter macht das, ist so, bewahr irgendwie von den letzten 7 Tagen alle Versionen auf, danach von den nächsten Quartal oder so, oder vom nächsten Monat die wöchentlichen, dann vom nächsten Quartal die monatlichen und alles, was älter als ein Quartal ist, nur noch eine pro Jahr. Ne? So habe ich dann nicht so viele Versionen der Dateien übrig. Aber auch das, ne? wir hatten ganz am Anfang ja diese theoretischen Überlegungen, wie oft ändere ich die Dateien, wie weit entfernt sind die, wie komme ich da ran. Wenn ich jetzt die USB-Platte in einer anderen Stadt gelagert habe, kann ich nicht einmal die Woche dahin fahren und die ranstöpseln. Das ist dann nicht die Lösung, da muss ich mir was anderes überlegen. Das war so der praktische Abschnitt. Ich hatte ja gesagt, wir sind 3 Abschnitte. Ne? Der ganz abstrakte, der so für Privatanwender. Und jetzt würden wir ein bisschen tiefer einsteigen. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Themen anreiße, die nicht so selbstverständlich sind. Die gehen dann auch eher so ein bisschen Richtung Hobby. Nichtsdestotrotz kann man, hoffe ich, dass wir quasi mit den theoretischen Überlegungen, die wir jetzt vorher gemacht haben, wofür man noch kein Techie sein musste, zumindest ein bisschen nachvollziehen kann, warum die technischen Lösungen, die wir uns jetzt anschauen, mehr Sinn machen. Übrigens, was ich ganz am Anfang nicht gesagt habe, ne, ich habe euch jetzt Tools gezeigt, die ihr sowieso immer kostenlos dabei habt. Ne? Es gibt auch hunderte Tools am Markt, die ihr für günstiges oder super teures Geld kaufen könnt, um Backups zu machen. Die Technik dahinter ist nie anders. Es geht immer darum, Dateien von einem Ort zum anderen zu kopieren, das möglichst zu prüfen, dass sie da auch ankommen, sie zu verschlüsseln, dass es möglichst automatisch passiert. Man muss nicht irgendwie 100 Euro für ein Backup-Tool ausgeben, die können auch keine Mehrmagie, sondern man muss einfach verstehen, was brauche ich. Es kann sein, dass die anderen Tools einfach ansprechender sind als Dateiversionsverlauf. Ja, und wenn ich 10 Euro dafür ausgebe, dass ich es einfacher bedienen kann und dadurch nutze ich es öfter, ist es eine gute Investition. Ich habe keine bestimmten Empfehlungen, die Tools würden es für die Standardsachen tun. Wir hatten jetzt Apple und Windows. Wer einen Linux-Laptop hat, muss sich sowieso selber Gedanken machen, wie er den
ordentlich. Die hat andere Probleme.
Die haben andere Probleme, genau.
Aber es gibt halt auch Cloud-Anbieter, die, sagen wir mal, ethischer mit den Daten umgehen und eben nicht alles automatisch scannen und im Zweifelsfall einen anzeigen. Also Proton Drive zum Beispiel kriegt man auch 15 GB kostenlos oder so. Also ja. Meine 5 GB. Aber ja.
Gute Frage. Das wird. Jedes Mal freue ich mich wieder. Mit dem Dateiversionsverlauf ist das schwierig. Es gibt in Windows eine zuverlässige Verschlüsselungsmethode, die heißt BitLocker. BitLocker, die ist in Windows drin. Das Fiese ist aber, ich kann das nur benutzen, wenn ich ein Windows Pro habe. Wenn ich ein Windows Home habe, kann ich Datenträger nicht verschlüsseln. Wenn ich darauf Wert lege, aber es ist eine gute Frage, wenn ich darauf Wert lege, dass auch in Windows die Platte verschlüsselt ist, dann müsste ich ein anderes Tool suchen. Oder, fieser Trick oder netter Hack, ich suche mir einfach jemanden, der irgendwo auf dem Laptop eine Windows Pro Version hat, der muss die Platte einmal dranstecken, verschlüsseln und danach kann ich sie benutzen. Windows Home kann nur Datenträger nicht erstmalig verschlüsseln, aber wenn sie mal verschlüsselt sind, kann Windows Home sie prima genau für sowas benutzen. Also wenn ihr quasi einen Windows-Laptop habt und ihr möchtet es verschlüsselt ablegen, aber ihr habt nur die Home-Version, fragt jemanden, der eine Pro-Version hat. Meistens in Firmen. Also ich habe auch einen Dienstrechner, das Windows Pro drauf. Wenn ich da eine neue Festplatte ranstecke, sagt er hier, verschlüsseln. Und danach kann ich sie auch in meinem Privatrechner verwenden.
Alternativ gibt es noch ein kostenloses Tool, das heißt VeraCrypt. Das ist auch recht gut. Das kann sowas in der Richtung auch.
Ja, ich weiß noch nicht, ob dann der Dateiversionsverlauf in diesen Container ablegen kann. Weil du müsstest ihn ja jedes Mal...
Nee, er ist eingebunden wie eine Festplatte. Da müsste es...
Ja. Gehen. Okay, ein Schritt mehr, aber ja, stimmt. Das, also gibt's Wege. Okay, ich sagte, Alice und Bob sind Geschwister und jetzt haben die sich auch mal bei einem Familientreffen genau darüber unterhalten. Keine Ahnung, Alice hat gerade irgendwie eine Recherche gemacht über Datenverlust, über Mark, der alle seine Babysfotos verloren hat. Und das hat sie so mitgenommen, dass sie irgendwie da beim Familienessen drüber gesprochen haben. Und jetzt haben sie überlegt, okay, wir machen das doch auch nicht richtig, weil wir es nie zu Ende durchgedacht haben. Was ist uns wichtig, was kann passieren, haben wir von allem Kopien und wie komme ich da wieder ran? Also lass uns mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und die Person hatte ich schon erwähnt, vielleicht erinnert ihr euch, die Kollegin von Alice, Chris, ist nämlich nicht irgendeine Kollegin, sondern das ist die IT-Administratorin in ihrer Redaktion. Die hat einen Linux-Laptop, die nutzt ein Fairphone und hat ihre eigene Domain. Aber darum soll es überhaupt nicht gehen. Die beiden gehen zu Chris und sagen, hey, wir haben Fragen. Erstens, wie können wir unsere Backups besser machen? Und was sind eigentlich inkrementelle Backups? Und wie war das nochmal mit dem RAID? Das schauen wir mal jetzt ein bisschen an. Ich würde aber angesichts der Zeit sagen, wir überspringen mal das mit den inkrementellen Backups. Ich gehe da, außer ihr habt nachher Fragen, sonst gehe ich das einfach mal durch. So. Chris sagt Folgendes, pass auf, ihr könntet euch ein sogenanntes NAS kaufen, das ist eine Netzwerkfestplatte. Das ist ein kleines Gerät, wie ein kleiner Computer, den man sich zu Hause hinstellt und ins Netzwerk einbindet. Und der kann eigentlich nichts anderes machen, als einen Speicher anbieten für dein Netzwerk zu Hause. Das ist eure private Cloud. Erinnert euch, ich sagte, Cloud sind Computer anderer Leute, das ist eure eigene Cloud. Das ist ein kleiner Computer, den ihr euch zu Hause hinstellt. Und auch zu dieser Cloud gibt es Apps für deinen Windows-Laptop oder für dein MacBook, für dein iPhone. Und wenn sich Alice jetzt diese Apps installiert und das Gerät richtig einrichtet, wird Folgendes passieren. Immer wenn sie mit ihrem MacBook oder ihrem Handy zu Hause im WLAN ist, wo auch das Gerät steht, verbinden sich die und alle Änderungen werden in ihre eigene Cloud geschoben und nicht mehr zu Apple in die USA. Und landen dann hier auf dem gelben Ordner. So, dann... Erinnert euch, Alice Hamburg, Bob in Münster, 235 Kilometer Luftlinie. Dann verbindet ihr die Netzwerke miteinander über einen sogenannten VPN-Tunnel. Also man kann quasi die ich nenne sie jetzt mal Fritzbox beispielsweise, kann die miteinander verheiraten, dass man von Bobs Wohnung in Alice Wohnung blicken kann und umgekehrt. Also jetzt über das Netzwerk, jetzt, ich rede nicht von Kameras, sondern die Computer in dem einen Ort sehen die Computer an dem anderen Ort. So, und Bob macht nochmal das Gleiche. Der kauft sich auch so eine Platte. Oder Alice kauft sie für ihn, weil Bob ja nie viel Geld hat. Kauft sich auch so eine Platte, installiert sich die Apps auf seinem Android-Telefon und auf seinem Windows-Rechner und hat sich das auch so eingestellt, dass immer, wenn er zu Hause in seiner WG ist, die Dateien in diesen Ordner gepackt werden. So können Sie die Backups schon mal nicht mehr vergessen. Und dann passiert Folgendes. Jede Nacht läuft auf diesen Platten ein sogenannter Job, also eine automatische Ausführung von einer Sicherungskopie. Jede Nacht wird der gelbe Ordner von Alice auf Bobs Seite kopiert und Bobs lila Ordner wird auf Alice Seite kopiert und dabei werden die verschlüsselt. Warum werden die verschlüsselt? Weil mindestens Bob mal nicht alleine wohnt, sondern in einer WG. Und wenn jemand dort auf das Gerät zugreifen kann, über dasselbe Netzwerk oder einfach physisch, indem er das Ding aufschraubt, könnte er dann quasi Alice Dateien liefern. Das ist Alice so ein bisschen lesen. Das ist Alice so ein bisschen suspekt. Deswegen verschlüsseln sie das ordentlich. Und das war es eigentlich auch schon. Also klingt leicht, ist es aber nicht.
Kann man die eine Box benutzen, die zu den Eltern bringt?
Ja, kann man auch. Also statt Bob oder nur eine Box bin. Ja, da hatte ich eine bessere Idee gleich. Also was hilft das jetzt schon mal? Ich habe zwei baugleiche Systeme. Die haben übrigens auch das sogenannte RAID drin. Da kommen wir gleich noch zu. Das heißt, die haben in dem Gehäuse stecken zwei Festplatten. Sie sind räumlich getrennt. Sie sind gekoppelt. Jeder kann... Ja, nee, Punkt reicht erstmal. Wie verbessert das jetzt unsere Bedrohungsszenarien? Ihr erinnert euch vom Anfang. Ne? Also wir haben jetzt weiterhin, also zumindest für Alice erstmalig, für Bob weiterhin, die Sicherung nicht mehr nur unter einem Dach, sondern richtig weit voneinander entfernt. Feuer, Ahrtal-Überflutung oder sonst was kann dem erstmal nichts anhaben. Wir haben auch tatsächlich die Ransomware-Geschichte ausgehebelt. Wenn Alice sich jetzt so ein Ransomware-Ding einfängt, durch was auch immer, und das Ding ist schlau und sagt, ich mache auch die Sicherungskopie noch mit platt und dann mache ich alles Sachen platt, dann gibt es immer noch da drüben die Kopie. Und um da ranzukommen, reicht es nicht, ihr Laptop zu infiltrieren. Man müsste auch die Box infiltrieren. Und das ist wiederum gar nicht so leicht für Ransomware. Also hat man quasi zumindest entfernt eine Sicherungskopie, auf die man draufkommt. Ich habe auch viel mehr Speicher. Die Festplatten da drin sind halt normale Festplatten. Da reden wir dann von 3-4 Terabyte und nicht mehr von irgendwie 5 Gigabyte. Also ich habe richtig viel Platz, auch für Videos und alles Mögliche. Und ich habe auch einen ordentlichen Dateiversionsverlauf. Also ich nicht nur 30 Tage Papierkorb, sondern beliebig in der Zeit zurückgehen nach diesem Muster, was ich vorhin hatte. Die letzten 7 Tage jeden Tag, danach jede Woche, danach jeden Monat, danach einmal im Jahr. All das bieten diese Boxen schon. Das sage ich nicht. Die Dinger nennt man NAS. Das ist eine Abkürzung für Network Attached Storage, zu Deutsch Netzwerkfestplatte. Aber das ist also quasi Packungsbeilage. Ja? Das ist wirklich für Leute, die sich damit beschäftigen möchten. Das ist nichts für Menschen, die damit eigentlich nichts am Hut haben wollen und wollen nur, dass es funktioniert, wäre es nicht geeignet. Weil an 360 Tagen oder 65 Tagen im Jahr funktioniert das. Aber 1-2 Tage im Jahr muss ich damit verbringen, das Ding zu administrieren, mir die Logs anzuschauen, vielleicht mal eine Platte zu wechseln, die kaputt ist und, und. Also das muss man als Hobby wollen, sozusagen.
Das Schöne ist, eine Person in der Familie, die sich um sowas kümmert, kann dann auch im Zweifelsfall sein Leben mitschützen, in denen die genau, so einen Service mitbenutzen können.
Genau.
Diese Boxen halt zum Beispiel jetzt von Synology, die sind ziemlich gut und sind auch sehr einfach zu bedienen. Die haben dann auch noch eine ganze Menge andere Tools dabei, zum Beispiel ein Foto, also alles, was Google gemacht hat, von wegen, zeig mir nur die Fotos an, die in Spanien gemacht werden, oder Gesichtserkennung und so weiter, können diese Boxen auch lokal machen. Und denen kann man dann auch damit vertrauen.
Eine Frage war da zuerst.
Ja, ich hatte deswegen bin ich hier, das hatte ich auch vor. Und das habe ich auch schon gehört, aber ich habe jetzt nicht verstanden, dass es das so schwierig ist oder kompliziert. Ich habe auch hier, kann man auch eine normale Festplatte an die Fritzbox ranmachen.
Ja, kann man, würde ich aber nicht. Weil die Logik, also die Fritzbox hat diese Apps nicht für die Sicherung und die Fritzbox ist auch von der Rechenpower dafür nicht wirklich ausgerüstet und die Fritzbox ist bei dir zu Hause nicht nur ein Router, sondern auch die Firewall, um die bösen Wichte draußen zu halten. Deswegen mache ich mit meiner Fritzbox nichts anderes, als das, wofür sie ursprünglich gebaut war, nämlich Internet zu machen. Ich schließe da nichts an. Das ist mir, nee. Naja, die NAS ist ja übers Netzwerk. Also die NAS ist ja Teil des Home-Netzwerks, das schon. Aber ich schließe es nicht direkt als USB-Platte an die Fritzbox an und nutze die Fritzbox dann als NAS. Ja, die Fritzbox kann das, aber es ist erstens nicht schnell und zweitens, das Gerät soll das machen, wofür es ursprünglich gedacht war und nicht noch tausend andere Sachen, die irgendwie fancy sind. Ansonsten, es ist nicht so super kompliziert. Ich will euch keine Angst machen, sonst würde ich euch nicht erzählen. Ich will nur sagen, das ist nichts, was du dir kaufst, hinstellst und vergisst. Das braucht ein bisschen Liebe. So, 2-3 Tage im Jahr braucht das Liebe und technisches Verständnis. Und ja, es reicht, wenn das einer pro Familie macht, weil natürlich, wenn Alice sich da reinarbeitet, kann sie das überhaupt mitmachen. Die Netzwerke sind ja verbunden. Die nächste Frage war da zuerst. Genau, gute Frage. Das wäre auch die Antwort auf die Frage von gerade. Wenn ich mir nur eine Box kaufen möchte, weil ich erstens, weil es auch günstiger ist und zweitens, weil ich keine vertrauenswürdige Gegend. In dem Sinne ist das aber auch nicht vertrauenswürdig. Weil sie das ja verschlüsselt, muss sie Bobs Mitbewohnerinnen da nicht vertrauen. Aber die Antwort wäre, ersetzt die ganze rechte Seite durch eine beliebige Cloud deiner Wahl. Du kannst natürlich, weil du es ja selber verschlüsselst mit einem Schlüssel, den du dir ausgedacht hast, also es wird hier verschlüsselt und dann da verschlüsselt hingeschickt, wenn das jetzt Googles Cloud wäre, das ist zwar auch nicht vertrauenswürdig, macht aber nichts, weil es ja verschlüsselt. So, ne? Insofern ist die Frage kam schon öfter bei dem Vortrag, kann ich nicht einfach die ganze eine Seite durch eine öffentliche Cloud ersetzen? Ja, kannst du, das geht auch. Und das bietet das NAS sogar an. Da kann man sagen, entweder man sagt, man will es auf ein anderes Gerät oder man will es in Google Drive oder irgendwie noch 2, 3 andere Dienstleister, Amazon Drive.
Und Storageboxen oder Proton Drive oder sowas bekommt man für 5 € im Monat oder sowas mehr Speicher, als man voll bekommt.
Genau. Ja, also das wäre die Antwort. Da hinten war noch eine Frage. Ja, ja, klar, das kommt darauf an, was man damit machen möchte. Die NAS sind ja auch super dafür geeignet, dass man sich zu Hause einfach seine Fotosammlung darauf speichert und sie sich dann am Großbildfernseher angucken kann. Das können die auch alles. Die haben noch 1000 andere Funktionen oder Videostreaming über Dateien oder einfach diese Sicherung lokal. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mir quasi mit entfernten Sicherungen eine Automatisierung einzurichten, da gehört ja mehr dazu, ne? Also ich muss die Verschlüsselung auf der Gegenseite richtig machen und gucken, dass ich den Schlüssel irgendwo ablege. Ich muss die Übertragungsverschlüsselung einrichten, dass auf dem Weg dahin die Daten nicht abgefangen werden. Ich muss mir einen Alarm einrichten, dass wenn das Ding beschließt, am nächste Woche Montag nicht mehr zu funktionieren, warum auch immer, dass es mir zumindest mal eine E-Mail schickt, damit ich das merke oder damit es ganz laut piept in meinem Wohnzimmer, wenn es keine E-Mail mehr schicken kann, weil es kein Internet hat. Also da gibt es 1000 Sachen, aber man muss sich da wirklich, wenn man sicher sein will, dass man sich darauf verlassen kann, muss man sich da reinarbeiten. Denn nochmal, ich benutze das so und deswegen nutze ich keine Google Cloud mehr und kein Apple, ne, sondern ich benutze nur noch das Setup und mit meiner Schwester, sind 400 Kilometer zwischen. Aber ich bin mir auch sicher, was ich da tue, im Sinne von, ich schlafe ruhig, ich verliere nicht alle meine Fotos, weil ich weiß, die sind an 3 verschiedenen, ich habe 3 davon sozusagen verteilt in Deutschland, ne? Die sind an 3 verschiedenen Orten und ich weiß auch, die liegen überall verschlüsselt, selbst wenn sich da einer reinklingt, der kommt da nicht ran.
Ich weiß gar nicht, ob WD tatsächlich auch richtige NAS-Systeme macht, die haben diese MyBook-Dinger, aber das sind, glaube ich, eigentlich auch eher so USB-Festplatten.
Ja, ich glaube, die hatten mal eine Netzwerkplatte, die, genau, aber also die Marktführer sind, wir möchten keinen bestimmten empfehlen, ne, aber zu den Marktführern gehören WD eher nicht, also die Platten schon, aber die Gehäuse nicht, sondern es sind Synology, QNAP und ja, das sind eigentlich die Großen. Also das sind die Großen.
Synology sind so die Boxen, die da abgebildet sind. Das ist so das Apple von den NAS-Geräten. Die sind einfach zu bedienen, aber teuer.
Genau. Also jeder Anfänger kann da reinkommen, aber es heißt viel lesen. Und die Logik dahinter ist die wir heute in der ersten Stunde behandelt haben. Also die Logik ist immer die gleiche. Aber man muss es mögen.
Es gibt auch Millionen YouTube-Guides und Tutorials, wie man sich sowas aufsetzt. Also es ist kein Hexenwerk.
Genau. Okay, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja? Nur eine Glanz? So eine Antwort. Mhm. Ja, gute Frage. Also wenn ich das WLAN trenne über Nacht, war die Frage, habe ich dann ein Problem? Das kommt drauf an, weil die Geräte in der Regel mit dem Kabel mit der Fritzbox verbunden sind und nicht mit dem WLAN. Das heißt, das Handy ist natürlich übers WLAN verbunden, aber ich komme ja, keine Ahnung, um 19 Uhr nach Hause, dann findet die Sicherung auf das Gerät statt und nachts, die Geräte hängen am Kabel, schon wegen der Durchsatzrate und die haben auch gar kein WLAN-Modul, die meisten, sondern die würde man direkt in der Nähe der Fritzbox mit dem Kabel verbinden. Aber es ist halt ein eigener Computer und nicht quasi die Fritzbox mal eben mitgenutzt. Ja. Ach so, die also, verschiedenen. Ne? Also wenn ich es nur als Backup benutze, würde ich es ja gar nicht darüber anschauen, sondern hier über die App auf dem Handy. Also Synology beispielsweise bietet auch eine Fotos-App, die wie Google Fotos einfach sagt, hey, ich zeige dir alle Fotos an und erst wenn du es anklickst, wird es auf das Handy geladen. Ja, genau. Doch, ich klicke, ja genau. Das stimmt, muss ich ja auch nicht. Man kann auf die Platte auch mit über den Browser, wenn man jetzt einen Computer mit einem großen Bildschirm hat, kann man über den Browser hingehen, sagen, hey Platte, die hat dann eine Adresse, zeigt mir die Fotos, dann sehe ich sie ein bisschen größer im Bildschirm und kann sie auch da nochmal ranzoomen. Und die meisten Platten bieten auch quasi einen Service an, dass moderne Fernseher auch ohne jegliche Technik einfach sagen können, hey, ich habe in deinem Netzwerk so eine Platte gefunden, da sind Fotos drauf, möchtest du jetzt an deinem riesengroßen 70-Zoll-Fernseher die Fotos angucken? Das geht auch. Also da ist schon, das ist jetzt zwar nicht mehr Backup, aber die haben 1000 Funktionen, genau.
Die Fotos liegen in voller Größe in diesen Ordnern auf diesen NAS-Geräten. Ja. Die kann man sich dann mit jedem beliebigen Programm, was auf den Ordner zugreifen kann, sich anschauen.
Genau, also du hast neben jedem, also wenn du beim Browser da auf die Platte gehst, hast du immer so einen kleinen Download-Button und dann kannst du sie auch auf die Festplatte runterladen von dem jeweiligen Gerät, an dem du arbeitest.
Was ich vorhin erzählt hatte, war nur, diese Synology-Boxen zum Beispiel haben noch eine eigene Fotos-App, die man über den Browser aufrufen kann und die haben dann halt auch sowas wie Gesichtserkennung mit drin. Das ist ganz praktisch manchmal, um Fotos zu sortieren.
Ja. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen eine Viertelstunde machen wir zu. So, das wäre, also wie gesagt, ne, das, wenn ihr sowas macht, seid bereit, euch damit zu beschäftigen. Wenn die Fotos weg sind, sind sie weg. Dann seid ihr selber schuld und keiner kann euch helfen. Ansonsten ist das eine sehr sichere Variante, dass man sie nicht irgendwelchen Google oder sonstigen Cloud-Dienstleistern anvertrauen muss. Also ein so ein Gerät mit den Platten drin, die Einstiegspreise liegen so bei 400-500 Euro. Die teureren Geräte dann 700-800 und wenn du sie zweimal brauchst, dann halt zweimal.
Kriegt man auch?
Ja, aber rechne mal, wenn du 10, entschuldige.
Kriegt man manchmal so gebraucht für 100, 200 oder sowas auf eBay, Kleinanzeigen oder so. Es ist
ja, die älteren. Also wenn man es nur fürs Backup braucht, ne, dann müssen es ja nicht die teuren sein. Dann reichen auch die günstigeren oder auch die älteren Geräte. Wenn ihr es macht und benutzen wollt, versucht, dass es ein RAID-fähiges Gerät ist. Und das schauen wir uns jetzt noch zuletzt an, was das bedeutet. RAID ist eine Abkürzung, Redundant Array, irgendwie, keine Ahnung, ist auch egal. Also RAID ist eine Abkürzung und heißt...
Redundant Array of Independent Drives, glaube ich. Redundant Array of Independent Drives, wenn hier...
Ja, genau, Redundant Array of Independent Drives, genau. Heißt also, sind mehrere Festplatten drin und man kann die auch verschieden konfigurieren. Der Klassiker ist eigentlich der RAID 1-Modus, das heißt, auf beiden Festplatten ist dasselbe. Heißt also, wenn ich mir zwei Festplatten mit jeweils 1 Terabyte Speicher kaufe, hat das ganze Gerät am Ende 1 Terabyte Speicher, weil ich beides immer auf beide Platten gleichzeitig schreibe. Was will ich damit heilen? Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, jeder Datenträger geht irgendwann kaputt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das, worauf ich hier spekuliere, ist, dass die Dinger nicht gleichzeitig kaputt gehen, sondern dass ich das quasi, wenn einer kaputt geht, ich in den Mediamarkt gehe, mir von WD beispielsweise einen neuen hole, den rausschraube, den neuen reinschraube und danach sorgt das Gehäuse dafür, dass die Daten auf dem anderen auch wieder ankommen. Das funktioniert relativ komfortabel und es hilft mir dabei, was auf jeden Fall passieren wird, nämlich eine Festplatte geht kaputt, zu heilen, ohne dass ich ein komplett neues Gerät aufsetzen muss. Hattest du eine Frage? Ja, also es gibt verschiedenste Speichermedien, in denen RAID vorkommt, aber jetzt das NAS hat genau das. Also das Foto, was ihr gerade gesehen habt, dieses Synology-Ding, hat zwei Platten drin. Das ist jetzt nur die schematische Darstellung. Man kann die auch so einstellen, dass die sich zusammenaddieren, nur dann habe ich eben diese Sicherung nicht mehr. Ne? Das hilft mir aber, wie gesagt, und das hatten wir ja vorhin gesagt, RAIDs sind kein Backup. Ich habe die Daten zwar zweimal, aber sie liegen so dicht beisammen, dass sie mir gegen die meisten Schadensszenarien nicht helfen. Sie helfen nur gegen die Tatsache, dass eine der Platten irgendwann kaputt gehen wird, schneller als die andere. Und dann kann ich halt eine neue reinschieben. Wogegen sie nicht helfen, sind Überspannungen. Wenn jetzt genau dieses ganze Gehäuse bei mir an der Fritzbox hängt oder ne, am Strom und da schlägt der Blitz ein, ist das alles futsch. Hilft mir gar nicht. Es hilft nicht gegen Bösewichte, die Ransomware draufspielen. Weil sobald die Ransomware da ist, macht sie sofort beide Platten platt. Weil nach außen werden nicht beide Platten dargestellt. Da sehe ich quasi einen Ordner und dann ist da drin alles verschlüsselt, sofort alles weg. Sie hilft mir nicht, wenn die Bösewichte sich von außen reinhacken. Wenn sie also quasi das Gerät von außen angreifen und also über die Internetleitung angreifen. Gleiches Prinzip, ne? Sind sie alle weg. Und sie hilft mir auch nicht, wenn jemand bei mir zu Hause einsteigt und das ganze Teil einfach einpackt und mitnimmt. Ist auch beides weg. Deswegen ist RAID kein Backup. Und ich kann es auch nicht in der Zeit zurückdrehen. Stimmt, das sollte der Smiley hier eigentlich sein. Ich kann es auch nicht in der Zeit zurückdrehen. Ne? Wenn jemand mit Ransomware das verschlüsselt, kann ich nicht sagen, ah, ist alles verschlüsselt. Dreh mal bitte die Zeit 3 Tage zurück. Das geht ja nicht, ist alles weg. Aber das war RAID. War jetzt ein bisschen schnell, sorry dafür, weil wir haben noch keine Zeit. Wir sind auch am Schluss. Da ist der versprochene QR-Code, den könnt ihr euch beim Rausgehen noch abscannen. Nochmal zusammengefasst, 3-2-1-Regel, bewahr 3 Kopien deiner Daten auf 2 verschiedenen Medien und 1 davon woanders. Wir haben auch gesehen, verschlüssel den Kram, insbesondere dann, wenn er nicht unter deinem eigenen Dach liegt. Am besten auch dann, aber mindestens, wenn er nicht unter deinem eigenen Dach liegt, verschlüssel es und pack den Schlüssel an einen sicheren Ort. Ein sicherer Ort ist nicht, wo die Kopie liegt. Ein sicherer Ort ist auch nicht dein Zuhause. Ein sicherer Ort ist noch irgendwo anders. Weil das Bedrohungsszenario ist, dein Zuhause brennt dir ab. Dann ist der Schlüssel futsch. Bitcoin-Nummern. Ganz fortgeschritten. Also im Fall von Alice und Bob würde es Sinn machen, dass Alice sich schon den Schlüssel auch bei sich zu Hause aufbewahrt, aber auch nochmal bei ihren Eltern, die weder in Hamburg noch in Münster wohnen, ne, sondern irgendwo anders.
Papierzettel, Bankschließfach.
Ja, also ins Bankschließfach würde ich es mir jetzt nicht legen. Also ja, da sind sie sicherer, aber das ist jetzt, also es geht ja nur darum, dass sie nicht bei derselben Katastrophe mit den Daten verschwinden, sondern dass sie einfach woanders sind. Und dass sie auch nicht direkt neben der Kopie liegen, damit nicht dieselbe Person dort eben, guck mal, ich mach das einfach auf. Ein Schlüssel ist nur ein Passwort, genau. Also im besten Fall ein längeres. Ne? Also das Passwort hat mein letztes Mal. Passwörter für die Verschlüsselung von Backups mindestens 20 Zeichen, besser 30. Ja, du brauchst ja nie. Schreibst du auf, legst du irgendwo hin, brauchst du ja nie. Ja, genau. Eine Nextcloud behetzen oder sowas, wie nee, das können wir gleich in der Fragerunde machen. Damit habe ich eigentlich alles gesagt, genau. Ja, fertig.